Happy Shooting, Folge 695. Wir haben sehr spitze Ohren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyGamma.com.
Fast.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, frohes neues Jahr hatten wir schon, ne?
Ja, jetzt ist der 12. Januar. Jetzt können wir das mal langsam einstellen mit dem Gedingse.
Gedingse.
Habe ich jetzt meinen Soundcheck
noch alles
hier
munter.
Richtig? Moment, ich mach mal kurz einen Soundcheck.
Test, 2, 3. In der Anmoderation, ein Soundcheck.
Ja, irgendwie muss man das ja.
Ach, herrlich. Haben wir so über den George drüber gequatscht. So schnell geht das.
Muss der auch mal aushalten, das ist schon okay.
Alles anders dies Jahr. Wir haben 2021, die große 1 hinten dran. Und mein Bild ruckelt ein wenig. Ich kann es leider nicht ändern. Tut mir leid.
Das ist so, wie es ist.
Kommt wahrscheinlich von meiner Seite.
Sorry, Frosch im Hals heute. Heute ist auch so ein Tag.
Hängt wahrscheinlich noch ein Virus auf der Leitung hier.
Oh, hör mal auf mit Virus, du. Ich habe jetzt gerade von meiner Mutter mitbekommen, dass in Horb, wo ich herkomme, eine ganze Familie mit 20 Leuten sich jetzt über Weihnachten angesteckt hat. Fuck. Die haben halt irgendwie, konnten dies halt nicht lassen, da rund um Verwandtschaftsbesuche zu machen. Und 20 Leute Corona, große Familie. Super, oder?
Ich wünsche also Leute, allen HörerInnen da draußen, dass ihr gesund seid und gesund bleibt. Lass uns kräftig die Daumen drücken, dass das bald vorbeigeht.
Genau, lasst den Scheiß halt einfach mal kurz bleiben. Irgendwann wird's wieder und dann machen wir auch unseren Happy Shooting auf dem Schiff in Hamburg Event und so.
Oh ja, und im Containerhafen.
Wer Pre-Show hört, weiß
und
mehr.
Wir gehen überall hin. Wir holen alles nach.
Alles, alles. Wir haben aber erstmal eine Sendung hier zu machen.
Ganz
und
genau.
Zwar haben wir heute tolle Sachen drin, unter anderem nochmal was Kurzes zu diesen unsäglichen Spiegellosen, was Nikon Z7II und Canon R6 und
hier
so.
Hier ist jetzt aber nichts Spezielles.
Bisschen Godox, bisschen Geburtstag feiern, bisschen, also nicht unsere, sondern jemand anders. Es gibt was von Olympus, wir reden über Sony und die Drohnen, dann haben wir Lokomotiven versteigert, auch darüber reden wir und über einen der White House Fotografen Saul Loeb reden wir auch kurz und aktuelle Ereignisse darum. Bisschen Lightroom, bisschen Objektive, bisschen Stabilisierung und dann haben wir auch schon eine Sendung. Tja, so sieht's heute aus.
Das alles heute? Okay, lass mal gucken.
Ich weiß noch nicht, vielleicht wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht dann gegen Ende merken, es wird zu lang. Und
also stellt euch einfach ein Sternchen vor, da steht unverbindliche Themenempfehlung.
Unempfindliche
Themenverbindung. Also, ja, was auch immer.
Unempfindliche Themenverbindung. Gut, ich sag mal kurz, was hier so geht. Wir sind natürlich wieder live auf Sendung. Wie gesagt, heute ist der 12. Januar. Dann, wenn das bei euch im Kalender steht, ist das live. Und das Ganze könnt ihr begleiten im Happy Shooting Slack auf dem Kanal dienstags 18 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, dann werft sie uns über den Zaun, wie immer im Slack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder hier an info@happyshooting.de per E-Mail, gerne Audio oder Video. Apropos Video, das hier ist ein Audio-Podcast mit einer Videoportion und diese Videoportion kriegt ihr auf happyshooting.de/video und an diesem Punkt auch wieder mal das Dankeschön. Diesmal gab es tatsächlich eine Woche lang keine einzige Überweisung auf unser freiwilliges Solidaritätskonto. Ja, die lassen nach, aber ist ja okay, Weihnachten ist rum und so. Aber dafür kriegt jetzt ein einziger eine Lobhudelung. Und zwar der Peter. In ganz groß, weil wir haben mal gelernt, je mehr Namen, desto kleiner müssen die werden. Und der Peter hat uns letztes Mal noch in der Postshow hat er uns noch was reingeworfen. Und zwar Auphonic Credits, ne? Weil wir klingen ja nur deshalb so toll.
Auphonic hat er uns reingeworfen.
Genau, wir klingen ja nur deshalb so toll, weil Auphonic das macht. Wir machen ja quasi nichts, wir reden nur in irgendwelche Dinger rein und Auphonic sagt dann, die klingen scheiße, wir machen die mal gut. Und dafür hat Peter Für die nächsten 10 Stunden hat Peter bezahlt.
Genau.
Ach ja, und
danke, Peter.
Na, vielen Dank, Peter. Da freuen wir uns doch drüber.
Ja, ohne Scheiß, war total spontan.
Ja, klasse. So, wir haben noch ein Feedback bekommen.
Ja.
Oder du hast ein Feedback bekommen, weil du bist ja unser Spiegellos-Beauftragter und deshalb musst du das jetzt auch vorlesen.
Ja, ich hatte ja die Canon R6 ausprobiert und auch die Nikon Z7 II ist auch noch bei mir hier. Und da hatte ich drüber gesprochen, über die langatmige, langwierige und auch langsame bei der Nikon Bildrückschau. Das heißt, wenn man auf den Auslöser gedrückt hat, bis man das Bild sieht, wie lange es dann angezeigt wird, bis man wieder weiter fotografieren kann, wenn man keine Taste drückt. Und da hat der Uwe einen Kommentar geschrieben und sagt, weil Boris die Bildanzeige im Sucher nach dem Auslösen gestört hatte, bei der R6 lässt sich das separat steuern. In den Einstellungen für die Bildrückschau kann man die Sucherrückschau separat deaktivieren. Da hat er noch einen Link dazu, wie man das machen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Nikon was Ähnliches hat. Ja, hat mich auch genervt. Ja, ich musste auch erstmal suchen. Ja, natürlich kann ich das abschalten. Bei der Nikon musste ich das sogar erst einschalten. Da ist es mich per Default deaktiviert gewesen. Mich stört nicht, dass es eine Bildrückschau gibt. Mich stört, dass diese Bildrückschau bei der Canon und bei der Nikon mehrere Sekunden angezeigt wird. Also irgendwie Minimum 2 Sekunden oder sowas, wenn ich das richtig erinnere.
Und also bei Canon kannst du, glaube ich, Untergrenze 2 Sekunden. Das ist bei mir Standard, 2 Sekunden.
Ja, finde ich fürchterlich.
Warum?
Bei der Olympus habe ich das halt auf unter einer Sekunde stehen. Das heißt, du machst das Foto, siehst quasi in dem Augenblick, wo du den Auslöser loslässt, siehst so kurz das Bild, sagst, okay, passt, und dann geht's weiter.
Ja, aber du, Moment, du redest jetzt aber von hier einem elektronischen Viewfinder. Ich rede hier von einer Spiegelreflex, die du vom Auge nehmen musst, um den Bildschirm kurz anzugucken.
Ja, ja, ich bin aber bei Spiegel. Vielleicht,
und da sind zwei Sekunden völlig cool.
Ja, so ein Spiegel, weiß ich nicht, warum du den noch hast. Ich hätte ihn ja schon rausgerissen. Also, ihr redet ja von den Spiegellosen. Die nicht klappern. Und da hast du das halt im Sucher, also im optischen Sucher. Ja, du kannst das bei den Kameras auch einstellen, dass du es nur auf dem Display haben willst oder eben auch im Sucher. Ich finde das im Sucher sehr, sehr praktisch und ich habe mich halt sehr daran gewöhnt und ich dachte, das ist absoluter Standard bei den Spiegellosen, dass man so den Sucher loslässt, es kurz sieht, so zack und wieder weg. Das reicht so, um Eindruck zu kriegen, ob der Schuss gepasst hat, ob die Belichtung gestimmt hat. Wenn ich es länger sehen will, drücke ich einfach eine Taste. Kein Problem, also Play-Taste und dann habe ich das. Und diese 2 Sekunden sind einfach, das ist eine Ewigkeit, bis das wieder weggeht.
Ist zu lang.
Das
ja, wenn du es am Auge hast, dann verstehe ich das. Ja.
Und du müsstest jetzt erst wieder den Auslöser antippen, damit es weitergeht oder eine bestimmte andere Taste. Aber auch nicht jede andere Taste, weil wie gesagt, ansonsten bist du bei der Nikon eben ja in dem Augenblick auch im Bildbetrachtungsmodus und kannst durch die Bilder durchblättern. Mhm. Und bei der Nikon ist das größte Problem für mich, dass es auch noch sehr lange dauert, also gefühlt sehr lange dauert, bis das Bild überhaupt angezeigt wird. Und das ist gerade so diese Zeit zwischen, ich bin schon dabei, die Einstellung fürs nächste Bild zu machen und zack, kommt das Bild mit dazwischen und dann ratter ich mit dem Daumenrad durch die Bilder durch. Das ist ein bisschen.
Das verstehe ich und das geht mir auch bei anderen Computersachen ganz oft so, dass so Sachen, die du oft machst, dass die, wenn die auch nur irgendwie eine Viertelsekunde gefühlt zu lang dauern, dann kannst du da nicht schnell durch und dann.
Ja, das ist das. Und das ist gerade so. Und ich verstehe es nicht, weil die haben ein Menü dafür, wo man das einstellen kann, 2 Sekunden und dann gibt es, weiß nicht, 4, 5 Einstellungen für noch länger oder so. Wer auch immer das braucht. Aber warum nicht auch eine Einstellung auf eine Sekunde, halbe Sekunde, Drittelsekunde? Könnte man noch machen.
Ich finde das Wort Bildrückschau irgendwie ganz komisch.
Ich weiß auch nicht, wie man das. Review halt.
Ich habe gerne von Review, klar, aber Rückschau, das klingt so nach
Kontrolle,
Fernsehen der 70er Jahre oder so. Jahresrückschau.
Wie auch immer.
Weiß auch nicht.
Ist halt nervig. Ja, kann man abschalten, natürlich, aber das ist halt ganz weg. Ist halt auch irgendwie doof. Wie auch immer. Aber danke für den Hinweis, wer das vielleicht auch falsch verstanden hat, dass ich das nicht deutlich genug rübergebracht habe. Man kann das natürlich abschalten, da seid ihr nicht drauf festgenagelt.
Tja. Ja. Gut, kommen wir zu einem Gerät für das Heimstudio oder allgemein für das Studio. Und da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, und zwar über die Firma Godox. Und
ja.
Da gibt es jetzt was Neues, oder?
Ja. Ich habe es leider nicht hier, um das auszuprobieren. Ich blitze halt sehr gerne oder arbeite sehr gerne mit Blitzlicht. Wer auf unseren Workshops war, weiß das. Ja, und Godox hat da ein paar ganz interessante Blitze im Programm. Da komme ich nachher kurz dazu zu einem Vergleich. Und die haben jetzt einen neuen Blitz vorgestellt, nämlich den AD100 Pro. Der sieht so ein bisschen aus von der Größe her wie wahrscheinlich eine etwas größere Cola-Dose oder sowas. Also ist ein runder Zylinder, der
steht Pocket Flash.
Naja, der ist nicht viel größer als deine Hand so. Also kannst du so in der Hand halten.
Ah, hier ist ein Bild mit Hand.
Sehr, sehr kompaktes Teil. Und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein interessanter Blitz oder nicht? Weil ich hatte das erst gesehen und fand den sehr spannend. Also war es schon kurz am Überlegen, einfach mal einen zu bestellen, um ihn einfach mal auszuprobieren. Warum? Es ist im Grunde genommen wie so ein Systemblitz, den man auf die Kamera steckt. Den kennt ihr alle von den verschiedensten Herstellern von Yongnuo und so weiter. Aber das ist eben keiner, der auf den Blitzschuh gehört, sondern der ist dafür gedacht, wirklich auf ein Lichtstativ gesteckt zu werden. Hat halt eine entsprechende Halterung dafür, die man daran klemmen kann und ähnliches. Und das ist für mich eher interessanter, weil ich habe den Blitz niemals auf der Kamera, sondern immer auf dem Stativ. Und wenn man dann nicht extra noch mit irgendwelchen Adaptern rumfummeln muss, so gut sie sein können, ich habe ja jetzt wieder die Frio-Dinger, so gut die sein können, so schön ist es doch, wenn man sie gleich gar nicht braucht. Also ist das eigentlich eine ganz interessante Kiste. Sehr mobil für unterwegs mit dem Akku. Ja, rund, klein, ist toll. Hat ein Funksystem eingebaut von Godox. Ist kompatibel zu den anderen Godox AD-Blitzen und Auslösern, die es da gibt. Die gibt's, ich habe es ja aufgeschrieben, für Canon, Nikon, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax und Sony. Oder es ist einer, der kompatibel für alles ist. Bis 100 Meter Reichweite, sehr gut. Funkt auf 32 Kanälen in 5 Gruppen, auch sehr gut. Das heißt, wenn man auf dem Workshop ist, dann kommt man sich nicht in die Quere. Oder wenn man komplexere Setups hat mit den Gruppen, dann kann man eben verschiedene Blitze dazuschalten oder wegnehmen oder mehrere Lichtsetups am selben Ort aufbauen, wenn man entsprechend viele Blitze hat. Finde ich auch eine sehr praktische Sache. Habe ich selten vermisst, aber wenn, dann schmerzt es richtig. Hat 100 Wattsekunden Leistung, also das Ding ist schon eher an der oberen Grenze. Das ist so vergleichbar oder knapp drüber wie die sehr teuren Nikon-Blitze, die ganz großen SB900 und sowas. So in dieser Leistungsstufe wahrscheinlich ein bisschen drüber. Ist in 9 Stufen regelbar. Also geht dann runter, wenn ich das richtig jetzt gerechnet habe, bis eine 256. oder 128. 9 Stufen halt, ich glaube 256. dann. Hat eine Farbtemperatur von 5800 Kelvin und soll plus minus 200 Kelvin konstant sein. Das sollte soweit okay sein, dass das für die Bearbeitung nicht weiter auffällt. Hat halt einen Wechselakku drin, der für 360 Auslösung bei voller Leistung reichen soll. Und volle Leistung bei 100 Wattsekunden wird man selten so viele brauchen. Und es ist der gleiche Akku wie bei den Godox V1. Die da drin sind. Das heißt, wer da schon was hat, kann eben die Akkus da weiterverwenden, finde ich schön. Und der ist wieder blitzbereit, maximal 1,5 Sekunden bei voller Leistung und eben 0,01 Sekunde bei der niedrigen Leistung. Und ich sag mal, selbst bei den Systemblitzen, die ich habe, und da reden wir von einer Leistung von 50, 60 Wattsekunden in dieser Größenordnung, da bin ich selten, also nie auf voller Leistung. Nie ist wahrscheinlich jetzt auch übertrieben, aber so gut wie nie. Selbst halbe Leistung ist schon sehr selten und Viertelleistung sehr gerne. Also das kriegst du dann auch mal 3-4 Bilder sehr schnell geschossen. Das heißt, da wäre man hier bei diesem Blitz irgendwie bei einer Achtelleistung. Also da gehe ich von aus, da hast du einfach keine Wartezeiten, kannst einfach durchballern. Interessant auch, magnetische Lichtformer passen da drauf. Das haben sie kompatibel gehalten zu dem AD200 Pro und dem Wing V1 von Godox. Da gibt es halt so ein Set von magnetischen Lichtformern, die man da vorne draufklemmen kann und Farbfiltern und da kann man auch alles übereinander stapeln. Das klingt ganz interessant. Und der AD100 Pro hat auch ein Einstelllicht. Sie schreiben hier eine 1,8 Watt COB-LED. COB ist, glaube ich, der Typ. Also das ist eine LED, glaube ich, ne?
Ja, das ist so eine LED-Fläche, die ist aber in einem Gehäuse drin quasi.
Ja, mit 1,8 Watt ist das jetzt natürlich kein super helles Einstelllicht, vermute ich. Das müsste man sich jetzt mal anschauen.
Das geht schon was mit 1,8 Watt.
Also meine Lichter im Flur, die haben 3,5, 4 Watt oder so. Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, man müsste es einfach mal sehen, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Einstelllicht der Studioblitze, Chris, die du da so stehen hast. Also das wird man nicht vergleichen können, denke ich. Aber es ist immerhin auch kein Stroboskop, irgendwie Geflasche, nur mal zu gucken, wo es hinleuchtet. Mhm. Highspeed-Sync ist möglich, ein Sync auf den ersten und zweiten Vorhang ist möglich, also TTL ist halt möglich. Interessant auch, es ist ein Lüfter in dem Gehäuse drin. Also auch wenn man jetzt auf voller Leistung arbeitet und das Ding eben wirklich warm läuft, kühlt es sich halt selber runter. Ist halt kein Videolicht, ne? Muss einem dann eben klar sein. Ja, und dasselbe Produkt gibt es auch von Flashpoint, das war mir so gar nicht bewusst, aber da gibt es wohl einfach noch eine andere Marke Flashpoint, da gibt es dieselben Geräte, da heißt das Ding dann Xplore 100 Pro, hat alles genannte, aber hat dann den Flashpoint R2 Transmitter, also den Funkauslöser von Flashpoint. So, und das klang alles sehr interessant, so ein 100 Wattsekunden Blitz, das ist von der Leistung für mich mehr als ausreichend für alles, was ich so mache. Kleines Gehäuse, tolle Funktion. Könnte ja vielleicht ein System sein, auf das ich wechseln könnte. Und dann habe ich gesehen, Listenpreis $299. Ich habe mal geguckt, hier in Deutschland liegen wir so bei 290 € tatsächlich derzeit Händlerpreis. Diese Lichtformer, diese Magnetformer sind dagegen wieder sehr günstig. Da kriegt man so ein Kit mit so Barndoors und Filtern und sowas für um die 45 €. Also das ist vernachlässigbar in dieser Preisregion. Mhm. Alles ganz interessant. Und da habe ich mal geguckt, es gibt ja von Godox den AD200 Pro. Den gibt es schon seit ein paar Jahren. Der hatte mich seinerzeit auch schon fasziniert. Irgendwie war ich wieder drüber hinweggekommen. Der sieht eher noch aus wie so ein Systemblitz, hat aber auch kein Blitzfuß, Blitzschuhfuß. Also den kann man nicht auf die Kamera drauf stecken, sondern der ist auch dafür gedacht, auf ein Stativ gebaut zu werden. Hat aber ein eckiges Design, also von daher von der Form eher so traditionell, aber nicht abknickbar.
Der Kai schreibt, der findet den besser, weil den kann man mal hinlegen, ohne dass er gleich wegrollt.
Wollte ich gerade zu kommen, genau. Der hat nämlich ein eckiges Design, also das kennt man so von seinen Systemblitzen her. Und ja, natürlich, die kann man dann eben auch mal ins Regal legen. Und das Runde gefällt mir natürlich insofern erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich auch mit den Eckigen nie das Problem gehabt, wenn ich es ohne Lichtformer benutzt habe, dass der Lichtkegel nicht rund gewesen wäre. Also das war für mich jetzt nie ein Problem. Auch die Reflexion in den Augen dann nicht. Und wenn diese Reflexion in den Augen so groß sein soll, dass man eine Runde haben möchte, dann brauchst du eh einen großen Lichtformer wegen der Größe einfach. Also das war nicht das Problem. Und dann finde ich da den AD200 Pro, genau wie Kai sagt, auch gar nicht so uninteressant. Zumal der in der ähnlichen Preisregion liegt. Also der AD100 haben wir gerade gesagt, Händlerpreis so 290. Der 200 Pro liegt so Marktpreis 350 €. Also der ist so 60 € drüber hier bei uns im Augenblick. Hat dafür aber die doppelte Leistung, also 200 Wattsekunden. Das heißt, da seid ihr draußen nicht auf den tiefsten Schatten angewiesen. Es darf dann auch mal ein bisschen heller sein. Der Haken ist natürlich, dass er auch auf der niedrigsten Stufe heller ist. Also Filterkit mit einem Graufilter ist dann plötzlich gar nicht mehr so unspannend, wenn man das Ding nämlich auch indoors verwenden will. Das darf man nie vergessen. Also da bin ich mit einem Systemblitz drin oft. Die kriege ich ja auf eine 64. Leistung runter. Und da bin ich also oft noch zu hell. Da muss man immer ein bisschen gucken. Der 200er hat aber auch eine austauschbare Leuchte vorne. Also der Blitzkopf vorne kann ausgetauscht werden. Und zwar entweder die klassische Fresnel-Linse, also die Optik, wie ihr die von Systemblitzen her kennt. Aber man kann die auch austauschen gegen eine Bärbalb, also gegen eine freistehende Leuchte, die dann eben rundum leuchten kann. Das kann für manche Lichtformer ganz interessant sein oder für bestimmte Anwendungszwecke. Das kann der 200er. Der hat dafür kein Einstelllicht, beziehungsweise hat das Einstelllicht nur mit dieser Fresnel-Optik und dann auch nicht besonders hell. Da kenne ich jetzt aber den Vergleich nicht. Und an das AD200 Pro kriegst du meines Wissens auch die MagMod-Erweiterung dran, wenn man jetzt magnetische Lichtformer benutzen möchte oder diese geniale Softbox, die ich immer ausprobiert habe. MagMod ist zwar wieder verdammt teuer, aber wenn man das zum Beispiel schon angeschafft hat für seine Systemblitze, dann ist wahrscheinlich der AD200 Pro da die interessantere Wahl. Ähnliche Preisklasse, mehr Leistung, auch ein Wechselakku. Da, in dem Augenblick habe ich gedacht, was ist das für eine Preispolitik da gerade von Godox? Also wahrscheinlich geht es einfach nicht günstiger als diese $300 roundabout. Wird wahrscheinlich schwierig, aber ich habe auch im Internet gesehen, also viele haben gesagt, okay, melde dich nochmal bei mir, wenn wir irgendwo bei $150 oder sowas angekommen sind, dann wird es vielleicht interessant. Ansonsten greift man halt zum 200 Pro oder wenn es eben ein Runder sein soll mit Einstelllicht und Pipapo, gleich zum 300er. Ja, ist natürlich dann irgendwo gleich irgendwo bei in die 400 € schon was rein. hat dann aber noch mehr Leistung und so weiter. Ja, wie man es braucht, also bei mir war das so eine Berg- und Talfahrt. Ich habe das gesehen in der Ankündigung, fand das Ding total sexy und von den Funktionen her echt klasse und habe gedacht, das wär's doch eigentlich. Dann habe ich den Preis gesehen und habe gedacht, ach nee, dann vielleicht ist der Eckige doch gar nicht so unpraktisch an der Stelle. Schwieriges Thema. Also das ist gerade eine ganz komische Produktpolitik. Ich bin mal gespannt, ob der 200D so bleiben wird und wie sich da der 100 Pro da einsortiert. Keine Ahnung.
Tja, weißt du, ich habe immer noch mein Kit hier im Studio, meine Elinchrom-Blitze, die immer wieder mal zum Einsatz kommen. Jetzt gerade für die Marquardt International Pinhole, wo ich jetzt gerade so mehrere Fotosessions mache, damit ich die dann hoffentlich bald mal online kriege. Mhm. Weil da kommt ja eine neue Serie. Und ja, die tun's. Es ist für mich so erstmal, ich baue es jetzt auch nicht mobil mit den Blitzen.
Ja, das mache ich ja sehr gerne. Ne? Ich habe dann immer ein paar Stück davon hier in meinem Trolley. Und wenn ich dann on location bin und es ergibt sich halt und es passt, dann baue ich da gerne mal 2, 3, 4 Blitze auf. Und dann machen wir richtig geile Porträts. Ja, gut. Aber das geht halt mit meinen alten Nikon-Blitzen auch ganz hervorragend. Und wenn man da ein Update machen will, dann will man schon so dieses bisschen extra halt auch schon haben an der Stelle.
Klar. Na gut. Kommen wir zu einem der Großen in der Fotografie. Jim Rakete ist 70 geworden. Und zwar super Geburtstag. 1. Januar 2021. Der hat am 1. Januar Geburtstag. Mhm. Ist 70 geworden. Wir haben ihn hier schon so ein, zwei Mal besprochen. Trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz. Wer ist das? Ist damals bekannt geworden. Also, er hat meine Fotografie sehr geprägt, weil der hat damals die Musikszene in Deutschland mitgeprägt. Also der war Manager von Nina Hagen, von Nena, von Spliff, hat auch mit den Ärzten irgendwie zu tun gehabt. Hat da auch viel der Fotos gemacht für die Cover, also kommt auch so ein bisschen aus der Musikfotografie natürlich. Hat sich dann Ende der 80er quasi 100% der Fotografie gewidmet, hat das also irgendwie aufgegeben. Mit vielen, vielen sehr bekannten Porträts, da, ich denke, so im Porträtbereich hat er sich einen großen Namen gemacht. Und ja, hat dann 2018 sogar noch einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen für seine Leistungen. Und es ist einfach, also ich bin mit seiner Fotografie groß geworden. Und zwar zu einer Zeit, als man noch Schallplatten gekauft hat. Also wir reden von diesen großen LPs und wenn du auf so einer LP, also einer der Vorteile von diesem Medium ist, dass es eine Riesenfläche bietet für Fotografie.
Oh ja.
Und die hat er genutzt und zwar richtig gut. Und ich gehe jetzt mal nur mal ganz kurz ein bisschen über seine Website. Da sind diese alten Sachen schon gar nicht mehr drauf, aber dann doch bekannte Porträts und gehen wir hier so über Kommunikation. Also der Mann ist auch heute mit 70 noch extrem umtriebig und da lohnt es sich tatsächlich mal reinzugucken und sich seine Geschichte ein bisschen anzugucken. Da? Also das ist aber nicht von Jim Rakete, das Cover.
Nee, das ist, nee. Das ist nur, um die Größe mal zu zeigen.
Genau.
Da sind gleich mehrere Bilder drauf.
LPs. Tja, also es ist, 70 und hoffentlich macht er noch lange weiter. Ich bin ein Riesenfan von Jim Rakete.
Staubiges LP-Lager da hinten.
du hast News aus der Olympus-Ecke.
Ja, sind auch nicht mehr so ganz taufrisch. Das war noch im Dezember, da gab es Firmware-Updates. Und zwar für die OMD EM1X und die EM1 Mark III. Und mit diesem Firmware-Update ist es möglich, zusammen mit dem Atomos Ninja Display Recorder 12-Bit Video RAW aufzunehmen. Also sehr hohe Farbtiefe im Videobereich. Und auch die Stabilisierung, also die In-Body-Stabilisierung im Bereich Video soll nochmals verbessert worden sein. Und ich habe da nochmal einen Link reingepackt. Es gab nämlich natürlich auch ein Demo-Video, Stichwort Light hieß es.
Ich mach's mal kurz an.
Und da gibt es dann ein, also ich habe zwei Making-of-Videos in dem einen Video erzählt, der Macher von dem Video eben, was die Intention war und was ihm da so Spaß gemacht hat, das Ganze zu machen. Und das verlinkte Video zeigt eben so ein bisschen das Color Grading vorher, nachher. Da sieht man eben dieses sehr, sehr, sehr flache Profil der rohen Daten, wie das dann eben ausschaut, wenn man das in seiner Videosoftware öffnet. Und danach eben, wie das Ganze im Color Grading rausgekommen ist. Und der Macher hat dann eben zum Beispiel sich auch sehr gefreut darüber. Da gibt es eine Szene, wo eben ja so Moos zu sehen ist an einem Baum. Und da sagt er, war das eine Freude, mit dieser Farbtiefe zu arbeiten, weil man wirklich die feinen Nuancen von dem Grün, Gelb, Braun in diesem Moos schön voneinander trennen konnte und richtig zum Leuchten bringen konnte. Und das kann jeder von uns wahrscheinlich bestätigen, der eben schon mal RAW-Bilder, also Fotos bearbeitet hat, was da eben im Nachhinein mit Farbanpassungen noch möglich ist und was man aus Schatten noch rausholen kann und ähnliches. Das macht einfach Spaß. Und wenn man sich vorstellt, dass man diese Möglichkeiten plötzlich im Video zur Verfügung hat, ohne dass es ein Banding gibt oder dass irgendwelche Farbkanäle abreißen oder überbelichten, dann ist das einfach mal richtig, richtig toll. Klar, das schaffen die beiden Kameras jetzt nicht in-body auf eine SD-Karte oder sowas, aber mit diesem Atomos Ninja, der sich da im Augenblick ziemlich als Standard etabliert hat, so wie ich das mitkriege, ist das sicherlich eine tolle Sache. Also, die tun auch was. Bei Olympus.
Also Olympus ist nicht weg vom Fenster, so wie es aussieht. Ja. Und das ist ja gut so.
Absolut.
Lass uns mal gucken, die CES, beziehungsweise nein, nicht die CES, die da gerade jetzt läuft oder lief, sondern eigentlich schon im November hat die Firma Sony ihren Einstieg in den Drohnenmarkt angekündigt.
Oho.
Und zwar mit der
Airpeak. Ist das denn vorbeigegangen?
Ja, ist völlig an mir vorbeigegangen. Sony macht dann jetzt auch einen auf Drohnen. Warum auch nicht?
Haben ja sonst schon alles. Warum nicht auch Drohnen?
Genau, das ganze Ding soll Airpeak heißen. Und jetzt auf der CES haben sie wohl noch ein bisschen mehr rausgelassen und das Ganze auch mal im Einsatz gezeigt. Also wenn man sich dieses Video anschaut, dieses Teaser-Video am Anfang, das Ding ist hier schwarz und Carbon und irgendwie sieht eher so, also sieht aus wie ein echtes Männerspielzeug, muss man sagen. das und es
E-Mails ist bitte eckig. An chris@happyshooting.de.
Ja, mal ruhig gerne. Also das Ding sieht aus wie so ein taktisch-militärisches, was weiß ich, Ding, so auf den ersten Blick. Das war zumindest so mein Eindruck.
Ja, das sieht von der Optik her eher so wie diese DJI Aspire oder wie sie heißt, also diese größere aus, ne?
Die Airpeak ist tatsächlich wohl so gefühlt, soll sie wohl der Inspire Konkurrenz machen. Mhm. Beziehungsweise der Inspire 2, die jetzt aktuell ist. Und ist was Größeres. Ne? Das ist jetzt kein kleines Ding, sondern man sieht es jetzt hier im Video. Oh. Ein Quadcopter.
Aber also das Ding ist jetzt nicht so ein zusammenklappbarer Hosentaschen- oder Jackentaschentauglicher, sondern das Ding hat schon irgendwie Unterarmbreite so.
Mit hochklappbarem Fahrwerk und oder wie nennt man das, Gestell unten.
Ja, die Kamera hängt frei und drunter, damit du halt die Rotoren nicht drin hast bei verschiedenen Winkeln. Also genau. Schon was eher in den professionellen Bereich.
Davon ist es mal auszugehen. Also das Ziel ist ganz sicher hier der Pro-Markt, der Pro-Fotografie-Markt, wenn man sich das anschaut. ja, da, also sie reden von Sony Alpha Support, also von der Möglichkeit, da wohl relativ unkompliziert einfach irgendwelche Sony Alphas reinzupacken. Ja, ich meine, ist natürlich naheliegend, wenn Sony schon so eine Fotoabteilung hat, das dann auch irgendwie mit der Drohne zu koppeln. Wenn man die Bilder sich anschaut, wenn das Ding da fliegt, dann ist da auch kein großes Kabelgebamsel, sondern dann ist einfach das Ding, so war ich würde mal sagen, wie so Schneidersteck-System, weißt du machst so Klick und das Ding ist dann halt irgendwie mit der Drohne gekoppelt, vermute ich jetzt mal.
Also mir lag schon die Frage auf der Zunge, ob die Kamera dann halt quasi einen Full-Frame-Sensor aus einer Sony Alpha ist, aber es ist noch viel einfacher, ja. Man klemmt die Alpha einfach dran. Warum nicht?
Genau. Hat eine Kamera drin, also hat eine natürlich deutlich kleinere Kamera drin, wie es auch die DJIs haben. Aber du kannst halt dann irgendwie, die ist halt die ist dafür gebaut, auch noch richtig Kameras zu tragen.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht benutzt er die intern dann noch als Hinderniserkennung oder Tracking oder sowas, das kann ja sein.
Ja, da spannend. Sind vorne und hinten sind dann nochmal so komische so Bars dran, die nochmal zwei Kameras oder zwei Sensoren haben. Also da ist irgendwie für Navigation und was weiß ich, ist da sicher auch nochmal zusätzlich Zeug drin. Ich meine, Sony, das ist eh der Weltsensorhersteller, also da dürften die keine Probleme haben, da noch irgendwas ranzubasteln. Und den Preis, den gibt's noch nicht.
Auf Anfrage.
Wenn wir uns jetzt alle. Nee, das ist einfach noch nicht so weit. Das ist jetzt immer also noch ist die Teasing-Phase. Okay. Ja. Aber wenn man sich mal anschaut, womit es konkurriert, nämlich mit der DJI Inspire 2. Und die kriegst du, ich weiß gar nicht, ich habe mal geguckt. Also ich glaube, die Basisversion ohne irgendwie Zubehör kannst du mit 3.500 irgendwie rechnen. Und wenn du so entsprechende Bundles kaufst mit nochmal alle möglichen dazu, dann bist du auch schon mal bei 7.000 irgendwo.
Ja, also gut, wir reden hier von halt.
Wir reden hier nicht von einem Spielzeug, wir reden hier von einem Profigerät und das wird auch mit Sicherheit in der Preislage spielen, weil das halt die Preislage ist, wo solche Sachen spielen.
Es ist in der Kategorie, wo man das benutzt, also das muss man ja mal einordnen, das Ganze. Ne? Da ist es ja tatsächlich so, dass das keine teuren Preise sind. Also das, viele wissen es nicht, manche vergessen es gerne. Für bestimmte Aufnahmen, die man eben aus der Luft machen will, muss man alternativ halt zum Beispiel einen Helikopter mieten mit Piloten.
Gutes Werkzeug ist teuer. So.
Und wenn du eine Stunde einen Helikopter mietest, der muss erstmal zu dir kommen, dann muss der fliegen, dann braucht er da eine Fluggenehmigung, um da rumzuschwirren. Ich meine, klar, die brauchst du mit der Drohne auch, aber das dürfte etwas einfacher sein. Dann ist das einfach richtig. Das sind viele, viele tausend Euro, die da draufgehen für so einen Drehtag. Und dann hast du vielleicht deine Einstellung nicht oder das Wetter war doch nicht optimal oder die Autoverfolgung hat dann doch nicht so geklappt, wie sie klappen sollte oder die Brandung war doch nicht so toll für den Surfer. Und dann willst du es den nächsten Tag nochmal machen, dann mietest du den Hubschrauber nochmal. Und dann ist der Pilot krank oder weiß der Teufel. Und wenn du dann eine Drohne hast, lass die 7.000 Euro kosten. Wenn du das beruflich machst, wenn das dein Job ist, dann ist das Peanuts. Ja. Paddy zum Beispiel, 1972, ne, viele Grüße an Paddy, falls du das hier siehst oder ihm das weitergeleitet wird. Der ist ja mal auf dem Containerschiff mitgefahren und ist dann mit seiner DJI-Drohne um dieses Containerschiff. Das hat zwar auch Probleme gegeben wegen Magnetismus und viel Metall auf diesem Schiff.
Ich erinnere mich.
Wegen Kompass und Navigation und so. Aber am Ende des Tages hat das eben geklappt und hat da eine tolle Footage gemacht für die Reederei. Und wenn du das hättest machen wollen, indem du einen Helikopter mietest, der dann da rausfliegt, offshore, um dann um das Schiff drum, vergiss es gleich. Ja, das machst du halt einfach nicht. Und nee, was diese Drohnen da ermöglichen, und wenn du das jetzt eben auf einem professionellen Level machen willst, in einer richtig, richtig guten Videoqualität an dieser Stelle und dir reicht so eine kleine DJI nicht mehr, ja, dann brauchst du so ein Profigerät. Aber in der Klasse sind 7.000 Euro. 3.000 ist geschenkt, 7.000, pfff. Gib vier, ja, Backups. Lass gleich mehrere fliegen. Aber das ist schon, ich finde das faszinierend, was heutzutage möglich ist. Und übrigens, ich finde das auch so genial, weil ich gucke sehr, sehr gerne Dokumentationen. So auf Dreisat, auf ZDF Neo gibt es die, auf Phoenix und so Naturdokumentationen und auch so wissenschaftliche Kisten. Und sehr, sehr oft kommen da jetzt so Drohnenshots rein, so als Opener, so als Eröffnung für irgendeine Szene, dass du halt diese Übersicht hast, worum geht's denn jetzt gleich, wo ist der Ausgrabungsort und wo passiert da irgendwas, keine Ahnung. Und das sind so brillante Aufnahmen, die da heutzutage möglich sind. Und ich gehe davon aus, dass die zu 99% alle mit Drohnen gemacht werden. Da fliegt kein Helikopter oder Flugzeug mehr irgendwo drum drüber.
Ja, klar.
Das ist so geil. Tolle Sache.
Ja, die Drohnen haben den Helikopterpilotinnen und Piloten irgendwie schon Was solche Mediensachen, so Filmarbeiten angeht, ziemlich das Wasser abgegraben.
Absolut.
Ja. Kommen wir mal zu dem Punkt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Und zwar, wenn wir so, ups, komm noch mal rein. Und zwar werden wir wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Fotozubehör vom Feinsten. Und heute haben wir mal wieder Black Rapid in der Sendung. Aber jetzt nicht irgendwie nur irgendwelchen Black Rapid, sondern ein Kameragurt, wo ich erst dachte, hä, was, wie? Ein Kameragurt, der so breit ist. Ich zeige es dir mal.
So breit? Sind das 20 Zentimeter?
Fast, ja. Also, das geht, es geht um den Black Rapid Nicole Elliott Kameragurt.
Hat das was mit dem Schmunzelmonster zu tun?
Nee, hat's nicht. Du siehst hier auf dem Bild so ein bisschen die Breite. Der geht tatsächlich sehr auseinander und hat dann oben quasi das, was auf der Schulter aufliegt. Ja, das Problem ist immer, wenn was auf der Schulter aufliegt, dann hat das halt eine begrenzte Fläche, auf der es aufliegt. Und damit kann es dann auch schon mal unbequem werden.
Das heißt, der ist nicht durchgängig 20 Zentimeter breit, sondern die Schulterauflage ist so breit.
Ich mache ihn mal ganz kurz hier in die Kamera, dann kann man das Ding sehen. Also
beschreib's
unten,
für die Hörer,
unten ist klassischer Black Rapid, ne? Also der untere Seite, da wo die Kamera drankommt, das ist die ganz normale Hardware.
Da ist auch der dünne Strappen.
Der ganz normale dünne Strappen. Und dann, aber da, wo es auf das Schulterstück geht, da wird der dann plötzlich 20 Zentimeter breit. Oh,
wow,
breit.
Der wird richtig breit. Und der sieht so, so fluffig, stoffig aus. Was ist denn das für ein Material?
Ist er auch. Ist er auch. Ich ziehe mir den hier mal eben schnell an und dann siehst du plötzlich, was damit geht. Und zwar wird der hier quasi auf die Schulter.
Also der deckt die Schulter quasi ab. Das ist wie eine Stola fast. Okay.
Fast schon so ein bisschen und verteilt damit das Gewicht aber total breit und zwar außen auf die Schulter. Man sieht es hier in diesen Fotos auf der Website ganz gut. Ja, der verteilt das Gewicht eben nicht nur oben da auf den Muskel, sondern so die komplette, wie heißt dieser Außenteil? Also nicht nur oben auf der Schulter, sondern auch da, wo die Schulter rund ist. Hat das einen Namen?
Ja, das ist die eigentliche Schulter, oder? Da, wo das Gelenk ist, das Kugelgelenk.
Da, wo das, auf das Gelenk quasi. Wirst du
Tanja
kannst
fragen,
du dann diesen,
die wüsste das jetzt.
Kannst du das jetzt verteilen und damit hast du da eine unglaubliche Verteilung. Also ich habe den heute mal ausprobiert und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Was ich total Panne finde, was übrigens auch Yannick von Enjoy Camera schrieb, der schreibt uns ja immer manchmal so ein paar Bemerkungen dazu und da bin ich 100% bei ihm. Er hat nicht Blödsinn gesagt, aber ich sag jetzt mal, es ist kompletter Blödsinn, das Ding nur für Frauen zu vermarkten. Das ist hier Nicole Elliott Designed for Women Kameragurt heißt dieses Ding.
Okay, warum speziell auch, für Frauen?
Ich frag mich nicht.
Haben die mehr Schulter
keine
als
Ahnung.
Wir? Dürfen Männer eben, keinen Schultergurt haben?
Es ist, ich muss den bitte mal kurz abnehmen hier, aber es ist. Also es sieht ungewöhnlich aus, das Ding. Das ist, ja, das ist richtig. Das Ding ist, auf den ersten Blick denkst du, hat der jetzt hier ein was weiß ich, die Schulter im Gips oder so. wobei das schwarz ist und nicht weiß, aber das ist so, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schulterbandage oder so, wenn man es sich erstmal anguckt. Aber das ist so unglaublich bequem.
Ja, aber die Last schön auf eine große Fläche verteilt wird. Da stelle ich mir gerade gut vor, wenn du eben da zum Beispiel ein Tele dir dran schnallst, also auch wirklich ein bisschen Gewicht dran hast.
Und es funktioniert. Ich habe das vorhin probiert und wirklich dicke Kamera dran gehängt. Und es war so, warum nicht früher? Also es ist einfach, ja. Und außerdem ist noch eine kleine Tasche drin. In diesem,
ja klar, wenn du da Platz hast, kannst du natürlich
Platz, ne?
Ja.
Du hast eine Reißverschlusstasche noch drin und das ganze Ding.
Das ist nicht doof.
Das ist überhaupt nicht doof. Das ist richtig gut. Und ja, ich weiß nicht. Also es sieht halt irgendwie erstmal ungewöhnlich aus und aber das dann irgendwie, genau, Sonja schreibt es hier im Chat ganz gut, die Last ist auch auf der Schulter Richtung Arm und nicht in Richtung Nacken, genau, und das ist tatsächlich, und dann schreibt Kai, für Frauen, damit der schmale Gurt zwischen den Brüsten gut durchgeht, das geht bei normalen Gurten auch. Und das, da gibt es dann ein paar Frauengurte, die das dann in irgendeiner Form noch so ein bisschen kurviger machen, dass das dann noch irgendwie besser dazwischen geht. Aber das ist nicht
Es gibt vom Black Rapid
nicht
einen,
der Grund.
Der speziell geformt ist, eben zwischen der Brust lang zu laufen.
Ganz im Gegenteil, wenn du dir diesen Gurt jetzt mal hier auf dem Foto anschaust, dann würde ich sagen, dass weil das ja mehr auf der Schulter außen sitzt, sogar noch eher über die Brust geht und nicht zwischendurch, als wenn du einen normalen Gurt hast, der mehr Richtung Nacken sitzt. Also das ist keine Ahnung, nee, das glaube ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich lastverteilend.
Ja, stelle ich mir interessant vor. Ja, vor allen Dingen mit den kleinen Taschen. Also kleine Tasche ist gut. Also da passen schon ein paar Speicherkarten rein. Da kannst du auch ein bisschen Kleingeld reinpacken. Oder
da passt noch mehr
da rein. Passt wahrscheinlich da auch noch, die
Kreditkarte rein. Da kannst du zwei, drei Kamerabatterien reintun oder so.
Ja, Größe, und dann brauchst du, wenn du
also dann losziehst. Ne? Hier ist die Tasche und hier ist meine Hand.
Also, oha, okay, ja gut.
Also hier, ne, hier so.
Also quasi auch noch ein kleines Portemonnaie damit dabei. Kannst damit losziehen im Sommer durch den Park laufen und hast noch was für ein Eis dabei. Ist doch geil.
Also, der Black Rapid Nicole Elliott Design for Women Kameragurt, der ganz sicher toll ist für Männer. Ich verstehe es immer noch nicht, aber okay. Ist geil, finde ich gut. Also, schaut euch das an. Ihr bekommt das bei enjoyercamera.com. Wie gesagt, mit dem Gutschein Happy Shooting 2021 auch noch 5% Rabatt drauf. Und wir sagen Dankeschön für die Unterstützung.
Auf jeden Fall.
Was für ein Schulterpolster. Klasse.
Schön.
Ja. Sodele. Kommen wir mal zur Versteigerung. Wir hatten ja von Michael die Loks bekommen, die er selber baut aus Beton, Messing, Holz und Elektronenröhren. Hier ist meine.
Ne? Meine ist schon verpackt, die ist in so einem grauen Karton drin.
Meine muss ich auch noch verpacken, weil wir haben sie jetzt versteigert und zwar haben sich die Loks geholt, der Thorsten und der Christian. Und
korrekt.
Wir runden auf, haben wir schon gesagt. Das sind dann insgesamt 206 Euro. Die gehen jetzt an die Aktion Menschen für Menschen. Und das hast du mit dem Michael ausgemacht.
Genau.
Und Thorsten und Christian, ihr kriegt dann demnächst ein Päckchen.
Der
ich
Michael
verpack das sehr, sehr gut und dann passt das hoffentlich.
Der Michael steht in Kontakt mit der Aktionskreis Bottrop-Kirchhellen Menschen für Menschen. Da sitzen die und die kümmern.
Äthiopienhilfe ist das, ja.
Genau, die machen die Äthiopienhilfe, die engagieren sich da sehr stark. Kann man auch nachlesen, wenn man da im Internet nachsucht, findet man das. Und da hat der Michael mir eben die Bankverbindung gegeben und einen Verwendungszweck. Dann habe ich dem das überwiesen. Und da hat er jetzt auch schon die Antwort bekommen, die erst. Ich habe das mir vorhin schon losgeschickt. Und da schreibt er hier: Das Lob möchte ich gerne teilen im Originalton. Zitat. Was finde ich da am Montagmorgen für eine tolle Nachricht vor? Ihr seid ja verrückt. Was für eine großartige Idee. Ganz toll. Und dann sagt er, die werden sich sicherlich auch nochmal melden, wenn das Geld dann angekommen ist. Also danke nochmals. Do the locomotion. Und wir sollen bloß gesund bleiben und uns mit Vitaminen versorgen, damit wir hier noch lange Happy Shooting machen können.
Ja, das gilt natürlich für alle.
Tun wir natürlich gerne und geben wir weiter an dieser Stelle. Und ja, war eine super Aktion. Hat Spaß gemacht. Ja, die Loks gehen dann demnächst an euch zu. Das Geld ist, wie gesagt, schon angekommen und auch schon wieder weg von mir.
Genau. Und Boris, du gibst mir noch die Adresse durch von Thorsten. Der kriegt sie nämlich direkt von mir
zugeschickt. Müsstest du schon weitergeleitet gekriegt haben.
Ah, okay.
Müsste in deinem Posteingang sein. Wenn ich sag nachher nochmal Bescheid, dann schicke ich es nochmal.
Gut.
Prima, prima.
Kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. Am 6. Januar, letzten Mittwoch, ich glaube, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der es nicht mitbekommen hat, was da in Washington DC abgegangen ist. Ne? Der Sturm aufs Kapitol von einem, so ein Spinner, aber auch gut organisierte, eine interessante Mischung.
Diese Mischung aus
Terroristen sowieso, aber diese Mischung an Menschen, die kennen wir hier auch. Ne? Die haben auch im August hier versucht, den Reichstag zu stürmen, allerdings mit deutlich weniger Erfolg als jetzt in Washington.
Da standen ja auch drei Berliner Polizisten.
Und wir haben jetzt hier natürlich eine Sendung, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigt. Und es gibt an diesem Ding natürlich einen fotografischen Aspekt. Weil was wir relativ schnell von dort gesehen haben, waren gute Fotos. Mir ist das sofort aufgefallen, dass da professionelle Fotos sofort aus der Sache rausgefallen sind. Und jetzt bin ich der Sache mal so ein bisschen nachgegangen und bin unter anderem auf Saul Loeb gestolpert. S-A-U-L-L-O-E-B. Aber das ist ein Amerikaner, deshalb spricht man das, glaube ich, Loeb aus. Und der ist AFP Staff Photographer im White House. Der arbeitet also seit 14 Jahren in Washington als Fotograf. Und die wussten im Voraus, es gibt hier einen Bericht im Guardian, pass mal auf, den mache ich mal eben auf. Ein Bericht im Guardian, wo er selber drüber schreibt, was da so aus seiner Sicht alles abgegangen ist. Und von ihm kommen so ein paar sehr ikonische Fotos, ne? Die hat man gesehen, die kennt man. Also zum Beispiel dieser Haufen Kostümierte, wo der Typ mit den Hörnern da mittendrin steht, dieses Bild. Einer von denen hält noch eine Trump-Flagge und überhaupt ist das ein völlig, kaputter Haufen, würde ich sagen.
Ja.
Und der Saul Loeb schreibt dann also, dass sie am 6.1., die wussten, da wird einiges abgehen in Washington, weil das eben auch da war, der Zeitpunkt war, wo diese Wahlstimmen ausgezählt werden. Und deshalb hatten sie AFP, also AFP ist die Agence France-Presse, große Presseagentur, und die hatten quasi über ganz Washington hatten die Fotografinnen und Fotografen, wahrscheinlich eher Fotografen. Ich glaube, das sind sehr viele Männer, die da arbeiten. Und Saul Loeb ist eben, wie gesagt, White House Photographer und war dann quasi da im Dienst, und zwar im Kongress, also im amerikanischen Capitol, um dort der Wahlauszählung beizuwohnen und die zu dokumentieren. Das war sein Job. Und er schreibt dann, dass also nach 20 Minuten erstmal Pause war, ne? Da haben die irgendwie sich nochmal zurückgezogen, um irgendwas zu diskutieren. Und während er dann so in so einem Nachbarraum mit seinem Laptop ist, um dann, ich gehe mal davon aus, Bilder runterzuladen, kam dann über irgendwie die PA ein Announcement, es gäbe eine Security Situation im Capitol und bitte alle da, wo sie sind, sich schützen, also Shelter in Place, also sprich, versteckt euch, schließt die Türen ab, verbarrikadiert euch, wie auch immer, was das genau bedeutet. Und jetzt ist er natürlich Fotograf und war da auch mit Kollegen im Capitol, also war nicht der einzige Fotograf dort. Und die sind natürlich dann gleich los, ne? Die haben gesagt, jetzt passiert ja was, jetzt müssen wir natürlich arbeiten, dokumentieren. Und sind dann losgegangen und haben dann tatsächlich unterwegs immer wieder auch Teile dieser Gruppe getroffen. Also gerade dieses Bild mit dem Hörnertyp in der Mitte, da ist von Saul Loeb zum Beispiel. Oder auch der Typ mit den Füßen auf Nancy Pelosi's Schreibtisch. Ja, sehr, sehr ikonisches Bild. Also wer das nicht gesehen hat, der ist, glaube ich, ja, der hat irgendwie jetzt irgendwie eine Woche lang kein Fern gesehen. Und er schreibt dann, dass er sogar mit dem Typen geredet hat. Dass das also wohl eine sehr, sehr interessante Stimmung war. Während das komplette Ding aber als komplett bizarr empfunden hat, weil das kann ja wahrscheinlich auch nicht anders sein. Und dann sagt er noch, und das ist interessant, you're always worried people won't want to be photographed. Du musst immer Angst haben, dass die Leute einfach nicht aufs Bild wollen. And you don't want anyone to become violent towards you. Also willst auch nicht, dass irgendjemand dir gegenüber gewalttätig wird, wenn du da fotografierst. But they either didn't notice or didn't care I was there. Ne? Denen war das wohl völlig wurscht. Also der konnte tun, was er wollte. Die haben da ihn quasi überhaupt nicht wahrgenommen. No one tried to hide their face. No one tried to discourage me from taking photos. Und erst später, als dann noch mehrere hundert irgendwie da drin waren, dann haben sie sich zurückgezogen, dann sind sie auch einem SWAT-Team in die Arme gelaufen, was das Gebäude durchkämpft hat, die erstmal die Knarre auf sie gerichtet haben, hands up, who are you? Ja. Und als sie sich dann ausweisen konnten, sind sie durchgelassen worden, haben sich dann in einem Büro verbarrikadiert. Er ist nicht der Einzige, der da fotografiert hat. Da ist zum Beispiel auch noch Win McNamee, das ist auch ein AFP-Fotograf. Also von dem ist zum Beispiel das Bild von dem Typen, der da ihr Nancy Pelosi's Rednerpult da wegträgt. Das haben auch alle gesehen. Auch diverse andere Bilder. Also der AFP hat da quasi richtig viele Bilder gemacht und ja, ich hab ja mal drei Links dazu in die Shownotes gepackt. Das sind, wie gesagt, hier ist nochmal von der AFP direkt, also von der Agence France-Presse direkt eine Webpage, wo das Ganze auch nochmal thematisiert wird, eben nicht nur in Fotos, sondern auch nochmal geschrieben. Und ja, das ist schon, Das ist schon alles extrem krass, was da passiert ist. Und umso dankbarer bin ich, dass dann auch tatsächlich Menschen mit dabei waren, die das Ganze mit dokumentiert haben, weil sie ja, weil sie da Bilder rausgeschickt haben aus diesem Tumult, die dann doch irgendwie, glaube ich, auch ja, diese beängstigende Stimmung ganz gut transportieren, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also für uns Außenstehende als Informationsquelle ist sowas natürlich immer viel wert. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn wir Fotos sehen, auch da muss man mal gucken, wo sie herkommen. Deswegen Chapeau, dass du da ein bisschen recherchiert hast, wo sie herkommen. Weil man muss natürlich immer gucken, sehe ich nur die eine Perspektive oder sehe ich das ganze Bild? Ne? Da muss man.
Ja, ja, gut.
Ich war da auch ein bisschen überrascht, dass die so gepostet haben. Ich dachte erst, dass das aus den eigenen Reihen kam, diese Bilder. Ich wusste das ja, jetzt auch nicht, dass das Presse war.
Du siehst vor allem hier bei Win McNamee auch, dass die Bilder teilweise auch, die sind nicht gestellt, aber dass die Jungs, die da unterwegs waren, die Terroristen, die da unterwegs waren, dass die teilweise auch sich da in Pose geworfen haben,
absolut.
Ganz speziell. Ja. Ne? Hier ist eine Kamera, hier, ich mache einen auf dicken Max.
Genau.
Das siehst du da immer wieder, dass da tatsächlich dann auch solche We Are The Winners-Gesten irgendwie in Richtung der Kameras gehen und ja.
Ja, das Bild krass. Hat sich jetzt ein bisschen gedreht, ne, weil viele von denen eben identifiziert sind und stehen jetzt auf diesen Nicht-Fluglisten, dürfen nicht mehr fliegen.
Auch dank der Fotos, ne, das ist jetzt
auch interessant. Fotos, ja. Auch dank vieler eigener Fotos, die haben ja viele Selfies gemacht und Videos von sich gemacht und das alles veröffentlicht.
Ja.
Masken hat ja auch keiner getragen und jetzt sind sie ein bisschen am Jammern und auch schreckenweise schockiert, warum sie sich denn jetzt nicht mehr frei bewegen dürfen. Warum man, wenn man einen terroristischen Akt begeht, plötzlich nicht mehr fliegen darf, wohin man möchte. Das kam jetzt sehr überraschend für einige.
Und ich finde es natürlich interessant, stell dir vor, du bist da angestellt als Fotograf, als hauptberuflicher Fotograf. Und du hast in der Regel nur mit Dingen zu tun, die, na, ich sag mal, ja, wo Leute in irgendwelchen Sälen sitzen und irgendwelche Dinge beraten. Also du hast irgendwie so ein relativ, ich vermute, ein relativ eingeschränktes Feld, in dem du dich bewegst. Da hast halt, ja, das ist viel Sachen, die sich wiederholen. Und natürlich kannst du da fotografisch immer interessante Sachen draus machen, weil das musst du können, wenn du das professionell machst. Und du musst auch aus Sachen, die sich nicht viel ändern, immer wieder auch neue Sachen machen können, klar. Aber jetzt bist du plötzlich in so einer, naja, Krisensituation, fast schon so wie so eine Kriegssituation so ein bisschen. Und alle Achtung, dass die dann auch noch rausgegangen sind.
Auf jeden Fall, also es ist schon beängstigend. Also Michael schreibt das ja auch gerade und das ist etwas, was mich da auch wundert an dieser ganzen Geschichte. Vor dem Kongress, da wurde ja tatsächlich gegen die Presse nicht nur skandiert, sondern die wurde ja auch tätig angegriffen. Da wurden Ausstattung,
da wurde Equipment zerstört und
wurde
so.
Zerstört, auf den Haufen geworfen. Ja. Es hieß Murder the Press und solche Späße. Und innen drinne haben sie sich vor der Presse gefeiert und fotografieren lassen. Also dieser Gegensatz, das passt aber eigentlich zu dieser ganzen Bewegung, zu dem ganzen Ding, was da passiert. Und nicht nur da, sondern es ist ja auch bei uns so. Und ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht so weit auswalzen, weil mich persönlich
macht das
ziemlich fertig und ich verstehe es auch nicht. Also Michael, danke für den Einwand da an der Stelle. Das ist der Punkt, den ich nicht kapiere, dass also dieselben, sagen wir mal dieselben können es ja nicht sein, die gleichen Leute aus der gleichen Bewegung sich auf der einen Seite vor der Presse feiern und auf der anderen Seite gegen die Presse skandalieren. Und das will mir irgendwie. Ich verstehe das alles nicht.
Müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich glaube, es ist uns beiden sehr klar, dass das gerade sehr.
Aber diese Bilder haben Macht.
Sehr kaputt
also
ist alles.
Die hinterlassen Eindrücke. Sieht man bei vielen Geschichten. Also diese Kriegsfotografie, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es sehr beeindruckendes Bildmaterial von Leuten, die sich da wirklich in Gefahr begeben, um da eben aufzuklären und zu berichten vor Ort. Das gibt's jetzt auch aus Flüchtlingslagern überall auf der Welt. Das hat sehr, sehr viel Macht. Und ich bewundere jeden und jede, die sich das psychisch antun und die sich auch persönlich, physisch dieser Gefahr aussetzen, um uns davon zu berichten und da Bildmaterial zu liefern. Auf einem sehr hohen Niveau, auf einem sehr konstanten Niveau. Und das feiere ich schon ein bisschen an dieser Stelle. Also tiefsten Respekt an jeden da draußen, der das für uns tut. Ganz wichtige Aufgabe.
Ja, und Hut ab vor denen, die das in Washington getan haben, weil die Presse, wie wir gesehen haben, ist ja Feindbild für Richtig. Diese Menschen. Und wenn du da dann mit der Kamera unterwegs bist, also da ist ja bei mir auch der Disconnect, ne? Wie du gerade sagtest, dann sind die mit der Kamera unterwegs, sind offensichtlich Presse.
Ja.
Und werden dann aber von denen quasi nicht gescheucht, sondern eher verwendet als, hier, guck mal, wie toll ich bin.
Schwierige Situation. Da müssen wir ein Psychologen dazu befragen, da sind wir dann aber der falsche Podcast an der Stelle dafür. Aber ja.
Aber der fotografische Aspekt war mir wichtig, weil diese Bilder werden allen im Gedächtnis bleiben. Diese Bilder werden lange noch.
Das wird in den Geschichtsbüchern sein, diese Bilder. Ja, natürlich, da kann es von ausgehen.
Genau.
Früher waren es dann die Gemälde, jetzt sind es die Fotografien.
Kommen wir wieder zurück zu was weniger politischen Themen und in diesem Fall kommen wir zu Lightroom und da hat der Lukas nämlich Fragen an uns.
Richtig, und zwar schreibt er, hallo ihr Lieben, ich habe 3 Fragen, es sind dann nur noch 2 übrig geblieben, weil das eine war einfach mit einem Neustart behoben. Also ich habe 2 Fragen, es gibt einen Monty Python Sketch, der geht andersrum, ist egal. 2 Fragen zu Lightroom CC in Verbindung mit Lightroom Classic. Wenn ich mit dem Handy fotografiere, nehme ich regelmäßig die Kamera aus der Lightroom-App, da ich damit im DNG-Format Fotos mache und Adobe mir sagt, das sei ein RAW und ich könne diese dann besser bearbeiten. Erste Frage, ist das sinnvoll oder sollte ich einfach die iPhone-Kamera-App nehmen, iPhone 8? Das ist eine schwierige Frage, sie pauschal zu beantworten, weil es jetzt mit dem neuen Betriebssystem iOS, also gut, iPhone 8 ist es wieder einfach zu beantworten, aber mit dem iOS 14 Betriebssystem und dem iPhone 12 kannst du natürlich auch standardmäßig RAW-Fotos machen. Dabei bin ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob du mit der Kamera-App RAW-Bilder machen kannst. Ich habe kein iPhone 12, um das zu testen. Insofern würde ich sagen, ja, das ist sinnvoll, das zu tun, wenn du das Foto nicht als Schnappschuss machst, sondern wenn du wirklich ein geplantes, komponiertes Foto machen willst, dann ist das sinnvoll, das aus der Lightroom-App zu machen, weil das dann tatsächlich im RAW aufgenommen wird. Und das bedeutet, du hast nicht nur mehr Farben noch zur Verfügung bei den Farbanpassungen und Schattenanhebungen, du hast auch de facto mehr Auflösung, weil nämlich ein Demosaiking noch nicht stattgefunden hat. Es hat noch keine Entrauschung stattgefunden, die bei iPhone relativ heftig ist und sehr zu pastelligen Eindrücken bei feinen Mustern wie im Laub oder auf dem Rasen oder sowas führt. Also ja, das ist eine sehr gute Idee, das zu machen. Habe ich auch schon gemacht. Auf dem Klostergeister-Workshop oder sowas sind einige Bilder tatsächlich mit dem iPhone entstanden und eben fotografiert mit der Lightroom-App, weil man das dann ganz gut bearbeiten kann. Kann ich empfehlen. Und dann schreibt er, nun möchte ich die Fotos danach aber auch in meinen Lightroom Classic-Katalog importieren und finde da keine schnelle Funktion, um dies zu machen, sondern muss erst diese exportieren und dann wieder importieren. Zweite Frage, gibt es da einen schnelleren Weg? Vielen Dank und 1, 2, 3, Happy Shooting. Ja, gibt es natürlich und zwar, wenn du die Creative Cloud benutzt. Also du hast ja Lightroom Classic, also gehe ich davon aus, dass du sie hast. Dann hast du da ein paar Megabyte, Gigabyte. Also du hast Platz, den du nutzen kannst.
Und du kannst dir... Wie viel? 20 Gigabyte? Wie viel sind es? 200?
Ich glaube, 20 könnte hinkommen, ja.
Ich benutze es kaum, deshalb...
Also je nachdem, wie viel du zahlst, hast du Platz. Aber auf jeden Fall hast du genügend Platz, um mal ein paar Bilder auszutauschen. Und du kannst in Lightroom Classic, kannst du dir eine Sammlung anlegen. Also es darf keine dynamische Sammlung sein, sondern eine fest angelegte Sammlung. Und diese Sammlung kannst du mit der Lightroom Cloud synchronisieren lassen. Und dann sagst du, diese Sammlung bitte abgleichen mit der Lightroom Cloud. Du kannst auch mehrere Sammlungen machen, die du dann abgleichst mit der Lightroom Cloud. Und diese Bilder tauchen dann in deiner Adobe Lightroom Mobile App auf. Und umgekehrt auch tauchen die Bilder, die du dann mit dem Lightroom Mobile machst, die du mit dem Lightroom Mobile machst oder die du aus der Kamerarolle in Lightroom Mobile importierst, die tauchen dann auch in deinem Lightroom Classic auf, in dieser Austauschsammlung. Ich glaube, da gibt es auch so eine Standardsammlung, die heißt dann Adobe Lightroom Mobile oder sowas, wo die drinnen landen. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht, weil ich es jetzt lange nicht mehr gebraucht habe, aber ich habe das tatsächlich damals eingerichtet. Ich habe das dann bei den Klostergeister-Workshop habe ich das dann benutzt. Und es war tatsächlich so, sobald ich Internet hatte und bin einmal kurz reingegangen, habe das dann vielleicht nochmal angestoßen, wenn es nicht automatisch gemacht hat, hat er die relativ schnell abgeglichen, diese Bilder. Und so konnte ich dann eben auch RAW-Bilder mal eben vom Rechner auf das Mobiltelefon schieben und konnte dann mobil eben auch nochmal bearbeiten. Das ging eigentlich wirklich ziemlich reibungslos, muss ich sagen. Und wenn du sie nicht mehr synchronisieren willst, dann schiebst du sie halt in Lightroom Classic aus diesem Ordner heraus, ne? Also verschieben auf einen Ordner, der nicht synchronisiert ist. Ja, und dann hast du den Platz dann auch wieder frei. Das geht schon.
Tja.
Das waren seine zwei Fragen, Lukas. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen.
Sehr schön. Was sagt die Uhr? Na, das kriegen wir noch hin. Film- und Fotoobjektive.
Ja.
Das kommt, die Frage kommt immer wieder. Warum jetzt solche Cine-Objektive, also Objektive, die fürs Filmedrehen gemacht sind, warum die so viel dicker, teurer und was weiß ich sind
ja, als andere.
Faktoren. Und zwar wirklich, wir reden da wirklich um deutlich höhere Preise. Und warum ist das so? Ja. Du hast da was ausgegraben.
Ja, mich hatte das auch interessiert. Und ich bin mal bei einer YouTube-Video-Session in diese Sparte abgeglitten und habe dann Videos gefunden. Und das fand ich sehr schön. Und da geht es in einem Video um die Objektive von Arri. Oder Arri?
Arri.
Und da reden wir hier zum Beispiel von einem Objektiv, dem Arri Signature Prime 40mm T1.8. Also tatsächliche Lichtstärke 1.8 gemessen an Lichtdurchsatz.
Nicht berechnet.
Also nicht die berechnete Blende, die für die Schärfentiefe relevant ist, sondern wirklich die Lichtmenge, die ankommt, 1.8. Und das Ding hat 20.000 Euro circa Anschaffungswiderstand. Plus, minus.
20.000.
Ist dann nicht so relevant, ob das da irgendwie ein paar hundert mehr oder weniger sind.
Das ist wie mit den Sony-Drohnen, weißt du? Das ist ja halt Profi-Tool und dann absolut muss man das auch irgendwie.
Also das ist kein Hobby-Objektiv mehr. Das ist halt wirklich, das ist Kinoproduktion. Das ist professionelles Equipment. Aber nichtsdestotrotz sind 20.000 Euro für eine 40mm 1.8 Festbrennweite erstmal so, dass du als normaler Fotograf, Enthusiast, selbst Profi vielleicht sagst, haben wir eigentlich ein Rad ab? Also 2000 würdest du vielleicht noch verstehen, das hast du schon mal gehört, von einem guten 50mm 1.2 oder sowas. Aber für ein 1.8, 20.000, da kommt man dann schon ein bisschen ins Grübeln. Und so auch ich. Und dann habe ich dieses Video verfolgt und das ist ein sehr, sehr, sehr ruhiges, also ein sehr entspanntes Interview einfach mal mit einem Mitarbeiter von der Firma Arri und eben einem Fotografen, der auch neugierig ist. Der macht natürlich auch YouTube-Videos und sowas und sicherlich auch Produktionen, die bezahlt werden, aber nicht auf Kino-Level, sage ich jetzt mal. Mhm. Und jetzt kommen wir mal dazu, warum das so teuer ist. Also zum einen wirst du natürlich nicht die Stückzahlen haben, die eben ein Canon, Nikon, Sony-Objektiv oder sowas hat. Adressierst natürlich eine viel, viel kleinere Nische an der Stelle. Das ist mal das eine. Aber es gibt eben auch qualitativ und tatsächlich auch von der Benutzbarkeit her drastische Unterschiede. Also zum Beispiel sind diese Objektive alle so gebaut, dass sie dieselbe Größe haben oder auch eine ähnliche Gewichtsverteilung haben. Oder aber selbst wenn dann lange Objektive eine andere Größe haben, sind sie trotzdem so gebaut, dass alle Einstellräder, also für Blende, für Fokus, an der exakt selben Stelle sitzen. Und die sind alle mit Zahnkränzen ausgestattet. Hintergrund ist halt, dass man in dieser Branche ja kein Autofokus oder so etwas benutzt, sondern eben ein Pull-Fokus-Gerät hat. Also einen großen Drehkreis an der Seite, da sitzt ein eigener Mitarbeiter, der dieses bedient. Das gibt es auch schon per Funk, dass der Mitarbeiter dann irgendwo anders sitzt und auf seinem Display dann den Fokus ziehen kann und exakt an den richtigen Punkt schiebt. Auch während Kamerafahrten und so weiter. Das ist ein eigener Job für sich, den man lernen und üben muss. Und das macht eben nicht der Kameramensch. Und das ist natürlich wichtig, dass diese Zahnkränze immer an derselben Stelle sind. Also gesehen von der Kamera aus, weil da eben die Zusatzgeräte angeschlossen sind. Und wenn man jetzt das Objektiv tauscht und dann müsste es erstmal alles umbauen von den Abständen, also vom Durchmesser des Objektivs, von den Abständen des Objektivs, von den Zahngrenzen, dann kostet das Zeit. Und Zeit ist genau das, was du am Set eben nicht hast. Also das ist schon mal etwas, wo sie viel Wert drauf legen, dass das schnell austauschbar ist, diese Objektive. Mit einem Zubehör dann.
Ja.
Dann ist es so, dass sind ja so die Details, also die Skalen außen dran, wo eben die Entfernungsskala drauf ist und ähnliches. Auch bei den Zoom-Objektiven dann eben die Zoom-Skala. Die sind glow in the dark. Sagt er ja. Auch, das ist natürlich so ein bisschen noch so ein on top obendrauf, aber sagt er, sie wissen eben, wie das Ganze genutzt wird und nicht immer ist am Set viel Licht. Es gibt eben auch da, wo die Kamera und die Kameraoperateure eben arbeiten, auch mal wenig Licht und wenn du dann im Schummerlicht noch sehen kannst, wie rum muss ich es anflanschen und wo ist es gerade eingestellt, dann ist das einfach so dieses kleine on top, dass du da nicht noch mit einer Lampe agieren musst, die du jetzt gerade nicht hast oder wo der Akku leer ist. Alles so Kleinigkeiten. Aber kommen wir mal zu den größeren Sachen. Chromatische Apparation, hast ja schon mal was von gehört und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Das ist halt
bekanntes Phänomen.
Wenn ihr hochkontrastige Bilder habt, also hochkontrastige Situationen habt, also mit dunklen Dingen, feine dunkle Strukturen vor hellem Hintergrund zum Beispiel, dann kriegen die gerne mal so einen farbigen Saum und zwar entweder einen Magenta oder einen grünfarbenen. Mhm. Das hängt eben damit zusammen, wie Licht aus unterschiedlichen Entfernungen eben nicht präzise an derselben Stelle auf dem Sensor fokussiert werden kann. Da gibt es verschiedene Tricks, das immer besser zu machen und es gibt eben auch die teureren und besseren Objektive, die das sehr, sehr wenig bis nahezu gar nicht haben. Hundertprozentig weg kriegt man es nicht, das ist einfach physikalisch bedingt. Wenn man das eine will, dann hat man mal wieder einen Kompromiss an der anderen Stelle. Aber da hängt das eben damit zusammen, dass es dann keine einfachen Linsen mehr sind, sondern asphärische Linsen, die also außen anders geschliffen sind als in der Mitte und solche Späße. Und damit versucht man das zu eliminieren. Das macht dieses Objektiv auch und zwar so weit wie nur irgendwie möglich. Also als Fotograf würde man da wahrscheinlich gar keine mehr erkennen. Aber trotzdem bleibt ein bisschen. Und die sind dann aber von der Berechnung dieses ganzen Glases und von Beschichtung und so weiter her so gemacht, dass sie eben nicht magenta und grün sind, was einem sofort ins Auge fällt, sondern sie sind warm-kalt, also gelb-blau. Aha. Und das fällt nicht mehr so stark auf, weil das eben durch die Tönung und so weiter ohnehin sein kann. Oder du hast eine Backsteinmauer, in der das dann nicht mehr so auffällt und solche Späße vom blauen Himmel zum Beispiel. Also das ist relativ raffiniert und da wird auch ein gewisser Aufwand natürlich reingeflossen sein, zu sagen, na komm, dann nehmen wir eben die Lichtlänge für warm und gelb und machen da den Kompromiss, aber machen magenta und grün möglichst perfekt. Spannende Sache, wusste ich nicht. Dann hat dieses Objektiv quasi keine Kissen- oder Tonnenverzerrung. Also auch sehr weitwinklige Objektive. Hier ist jetzt das 40er, was sie da stehen haben im Video, aber es gibt eben auch sehr weitwinklige, so 12 mm Objektive und so etwas. Auch die haben quasi am äußersten Rand immer noch nahezu perfekt gerade Linien. Auch das ist für eine einfache Festbrennweite noch gut hinzukriegen oder besser hinzukriegen als für ein Zoom-Objektiv. Aber auch bei den Zooms versuchen sie das so perfekt wie nur möglich zu machen. Und er sagt, ja, wenn du ein Bild damit machst und das in groß an die Wand projizierst und du guckst ganz genau hin und misst das präzise nach, dann wirst du vielleicht sehen, dass da, aber de facto sind die Linien gerade. Dann haben sie offenblendig die Schärfe auf den Punkt. Das ist übrigens etwas, jetzt habe ich sie da hinten liegen, was ich ja auch bei dem Nikon, bei diesem 50-1.8S so gelobt habe, dass das bei 1.8 offenblendig schon einfach genial funktioniert. Und das ist hier wohl einfach nochmal weiter optimiert. Das heißt, offenblendig auf den Punkt die Schärfe. Und erklärt eben auch, was es eben bedeutet mit Offenblende, scharfe Bilder zu machen, dass es eben gar nicht so einfach ist. Also wer schon mal sehr offenblendige Objektive ausprobiert hat, 1,2, 0,95, diese Geschichten, dann hat man häufig den Eindruck, man kriegt die gar nicht richtig scharf. Also egal, wohin du drehst, es wird halt mehr oder weniger unscharf, aber es ist immer so ein Schleier oben drüber. Und da sagt er, das ist quasi wie so ein Doppelbild. Das hat halt auch wieder damit zu tun, wie du eben aus einer bestimmten Entfernung Dinge fokussieren kannst auf möglichst einer kleinen Fläche, auf einen kleinen Punkt. Und du hast halt ab einer gewissen Offenblende immer das Problem, dass du mit einer Überlagerung kämpfst. Du hast also sowohl das scharfe Bild als auch nochmal eine Streuung und quasi ein unscharfes Bild, was das Scharfe überlagert. Und deswegen hast du immer so ein, man sagt ja gerne cremig, ne? so einen weichen Eindruck.
Du hast ein dauercremiges Bild quasi.
Genau, und das willst du aber eben im Video auf diesem Level einfach nicht haben. Kann man sich jetzt auch vorstellen, ne? Wenn du da noch mit CGI irgendwelche Effekte reinrendern willst. Du willst das vielleicht hinterher, wenn die Effekte drin sind, so weich machen, wie du es eben haben willst. Aber vorher kannst du das nicht gebrauchen. Also auch da wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Dann gibt es im Grunde genommen keine Reflexion mehr im Gehäuse. Das heißt, auch die Innenseite vom Gehäuse ist nicht einfach nur schwarz gemacht, sondern die ist halt auch wirklich so gemacht, dass da nichts drin reflektiert. Also eine besondere Beschichtung nochmal auf der Innenseite, um da eben auch Unschärfen und Überlagerung zu vermeiden. Und dann ganz interessant, das zeigen sie auch in der Demo, du hast dieses Fokuspumpen nicht. Das ist etwas, das kennen wir auch von Festbrennweiten. Manche haben das mehr, manche haben das weniger, aber ich habe noch kein Fotoobjektiv gesehen, was es nicht hat. Wenn man nah fokussiert und wenn du fern fokussierst, also wenn du den Fokus veränderst, dann verändert sich die Bildgröße.
Ja, die Brennweite ändert sich dann.
Genau, die ändert sich minimal. Du hast einen kleinen Zoom-Effekt quasi drin. Und das kann man eben sehen, wenn du, also sie zeigen das in der Demo zum Beispiel mit einem Schachbrett, wenn du auf eine Schachfigur im Vordergrund fokussierst und zoomst dann einmal durchs Bild durch, dann wächst die vordere Figur oder sie schrumpft wieder. Nee,
du zoomst nicht durchs Bild, sondern du fokussierst.
Ja, du fokussierst, Entschuldigung, natürlich, du fokussierst durchs Bild, genau. Machst eine Fokusfahrt und dann wird die vordere Figur wird größer und die hintere wird kleiner, ja, wenn sie in Fokus kommt und umgekehrt. Oder wenn du durch ein Astwerk, das zeigen sie da auch, wenn du Äste im Vordergrund hast, im Hintergrund hast du den See, du fokussierst erst auf die Äste und dann ziehst du den Fokus auf den See, dann verändern sich die Äste in ihrer Größe und in der scheinbar relativen Position zum Wasser. Und diese Cinema-Objektive tun das nicht, also 0, gar nicht. Und wenn man sich das in dem Video mal anguckt, diesen Vergleich, diesen Fokuspull von dem vorderen Schachfigur auf die hintere Schachfigur und dieses Schachbrett bleibt in seiner gesamten Symmetrie einfach komplett stehen und nur der Fokus wandert über das Bild, das ist mindblowing, wenn man sich das anguckt.
Das ist so eine Sache, wenn du das weißt, dann siehst du es auch plötzlich, wenn da also so ein Fokus-Racking, so ein Fokus-Pull gemacht wird, dann siehst du plötzlich, das war jetzt irgendwie ein Spiegelreflexobjektiv und das war ein Cine-Objektiv. Das siehst du dann plötzlich.
Ja.
Das kannst du auch nicht mehr nicht sehen.
Das ist einfach da. Und solange du natürlich keinen Pull-Fokus machst, ist das kein Problem. Also wenn man mit einem festen Fokus auch arbeitet und die Kamera bewegt, ist das nicht das Problem. Aber wenn man das machen möchte, weil du zwei GesprächspartnerInnen hast und willst von einem auf den anderen ziehen und dauernd ändert sich irgendwas, dann bringt das einfach Unruhe ins Bild in so einem Video. Und da wird einem plötzlich klar, also guckt euch dieses Video an, was wir da verlinken, schaut euch dieses Beispiel mal an und plötzlich werdet ihr vielleicht verstehen, warum manche Szenen in Filmen einfach anders funktionieren, als wenn man das versucht nachzudrehen. Und ein Effekt davon kann dieser Fokus-Pull-Effekt sein, also dieses Fokus-Pumpen sein. Das fand ich faszinierend, das hat bei mir echt die Augen geöffnet, weil ich kenne diesen Effekt natürlich, aber das mal so im Vergleich zu sehen, da versteht man plötzlich wieder so viel mehr, warum Kinobild anders aussieht. Faszinierend. Und das lösen sie übrigens dadurch, weil es ist ein Phänomen, wie du gesagt hast, Chris, es ist natürlich ein Zoom-Effekt. Und das lösen sie dadurch, dass sie in dem Augenblick, wo du den Fokus veränderst, in dem Objektiv eine Gruppe von Linsen entgegenläufig ziehen. Das heißt, sie machen einen kleinen Gegenzoom. Und der muss natürlich so präzise eingestellt sein, dass er diesen Pumpeffekt exakt negiert. Und das alleine ist, glaube ich, schon eine Herausforderung für sich. Und das habe ich so gefeiert, als ich das gesehen habe. Ich habe nur kein Geld für so ein Objektiv. Und ich mache auch zu wenig Videos dafür. Also das fand ich sehr, sehr geil. Dann haben sie natürlich die Bokeh-Geschichte. Bokeh kannst du konstruieren, also berechnen, wie es aussehen soll und so weiter. Natürlich, wenn du das eine willst, musst du das andere wieder mögen. Aber da haben sie bei den Objektiven eben auch dafür gesorgt, dass sie einen möglichst sehr, sehr weichen Look haben, dass sie einen sehr weichen Übergang haben von der Fokusszene zu der unscharfen Szene. Und dass es wirklich perfekte Flächen sind. Auch das ist übrigens etwas, was ich bei dem Nikon 1.8S gelobt habe, dass es in der Unschärfe wirklich die Lichtpunkte wirklich geschlossene Flächen sind, ohne Doppelrand, ohne Schattierung drauf. Und das sorgt für einen sehr, sehr weichen Hintergrund. Das machen sie hier an dieser Stelle auch sehr, sehr gut. Und sorgen eben durch diesen Bokeh-Effekt auch dafür, dass selbst wenn der Hintergrund nur ein bisschen in die Unschärfe geht, das Motiv, was in der Schärfe ist, also der, die Schauspielerin, dass die sich trotzdem deutlich, also sie reden auch so vom plastisch oder 3D, sich eben vom Hintergrund abhebt. Und das kann man eben erreichen dadurch, ob du ein gutes oder ein schlechtes Bokeh hast an deinem Objektiv. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Dann haben sie die Lensflares designt. Sie wollten sie nicht weghaben, weil man kann die ja künstlerisch einsetzen, aber sie wollten sie kontrolliert haben. Also sie wollten nicht an der einen Seite eine Lichtquelle haben und dann das ganze Bild verunreinigt haben mit irgendwelchen Scheiben. Aber sie wollen natürlich, wenn du die Sonne hast, trotzdem irgendwie Strahlen haben und ein bisschen Lensflares, die man eben künstlerisch einsetzen kann. Also auch die sind bewusst so konstruiert, wie man sie eben haben möchte an der Stelle. Auch da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man sowas tun kann.
Oh, man kann sehr viel tun. Das kostet halt Geld.
Und Schärfe und Kontrast generell, also allgemeine Bildschärfe, allgemeiner Bildkontrast, auch der ist halt so designt, dass er natürlich ist. Also es gibt keine keinen überschärften Bildeindruck von Gesichtern, von Wimpern, Hautporen und ähnliches, sondern man versucht da an die Details zu erkennen, dass es also keine Wachshaut oder nicht eine Unschärfe oder sowas ist, aber dass es auch nicht übertrieben geschärft aussieht. Also auch das versucht man präzise auf den Punkt zu designen und eben übrigens nicht nur bei diesem einen Objektiv, sondern eben in einer Form, dass du den gesamten Objektivpark an dieselbe Kamera anschließt und immer dieselbe Bildqualität hast, immer dieselben Bildparameter hast, dass das alles zusammenpasst. Und das ist schon schwer beeindruckend. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das eben jetzt kein Publikum von zig hunderttausenden Kunden da draußen ist, die diese Objektive kaufen, sondern irgendwie eine Handvoll professionelle Filmemacher, dann versteht man plötzlich diese Preise und weiß, glaube ich, auch zu schätzen, wie viel Arbeit da reingesteckt wird. Ich fand das sehr, sehr erhellend. Schaut euch das gerne mal an. Auf dem Kanal gibt es noch sehr viel anderes zu sehen. Unter anderem ist er eben mit einer großen Arri-Kamera geflogen, die in einem Düsenjet dranhängt und die dann eben aus dem Sitz hinter dem Piloten mit einer Fernsteuerung bedient wird. Mit einem wahnsinnigen Zoom, den er da dran hat. Also, wer mal wissen will, wie Top Gun gefilmt wird, schaut euch das mal an. Ja. Geil.
Wir hätten jetzt theoretisch noch ein zweites Kamerathema. Das machen wir nächstes Mal. Da können wir jetzt quasi eine kleine Serie draus machen. Es geht noch mal um das Thema Film. Und also
ich flash das Film, gerade total.
Ja, wie analog, sondern Film wie Kino. Ja, lass uns mal gucken, was wir für Fragen bekommen haben.
Ein, zwei machen wir.
Von euch da, ja, ja. Das fange ich mal, ich fange mal vorne an, du kannst da hinten schon mal rumeditieren. Der Thorsten fragt nämlich, bekomme immer wieder das Gerücht um die Ohren, dass Canon die EOS M-Reihe stoppt. Wisst ihr mehr darüber? Wir haben auch keine besseren Quellen als ihr. Wir haben nur sehr spitze Ohren und uns wird nur manchmal was zugetragen. Und hier, also nach Canon rein, haben wir keine Maulwürfe bei Canon. Das heißt, wir haben keine Insider-Infos. Aber wir haben natürlich einen Slack, auf dem was diskutiert wird, oder?
Ja, wir haben einen Slack, auf dem das diskutiert wird. Und natürlich, wenn man diese Frage gestellt bekommt, dann kann man natürlich auch versuchen, ein bisschen zu interpolieren aus den Zahlen, die man kennt. Also kurz, bei den M, da geht es eben um APS-C-Sensoren. Dafür hat Canon bei den Spiegellosen das M-Mount gebaut. Halt ein spezielles Bajonett für die Spiegellosen, nah dran vor dem Sensor und so weiter. Alles schön, kompakte Objektive, prima. Gibt es auch eine Handvoll Objektive, die man da kaufen kann. Und dann kam ja später, man hat ja etwas länger drauf gewartet, dann die R raus. Und jetzt eben mit der R6 und der R5 auch sehr hochwertige spiegellose Kameras mit Vollformatsensor, also 35mm Sensor. Und das ist das R-Bajonett. Der Sensor ist halt größer und das passt ja wahrscheinlich nicht ans M-Bajonett. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll das jetzt für Canon ist, ein EF-Bajonett und ein EFS-Bajonett. Also APS-C ist das EFS und der EF ist ja das fürs Vollformat für die Spiegelreflexkameras zu bauen. Ein M-Bajonett für APS-C spiegellos und ein R-Bajonett für spiegellos Vollformat. Da könnte man jetzt zum Beispiel überlegen, dass das vielleicht ein bisschen teuer ist auf Dauer. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie die Umsätze bei allen Herstellern eingebrochen sind und wie die Umsatzzahlen zurückgehen und auch die Gewinnzahlen zurückgehen, dann liegt der Verdacht nahe, dass Canon vielleicht sagt, komm, wir streichen mal dieses Niedrigpreissegment der M-Kameras mit dem M-Bajonett, weil wir verdienen daran vielleicht einfach auch nicht genug, weil Kosten hast du natürlich trotzdem für die Produktion und je weniger verkauft wird, umso schlechter die Gewinnspanne. Und wir konzentrieren uns vielleicht auf den höherpreisigen, auf den Premium-Markt, sprich auf das Full-Frame, auf das R-Bajonett und bauen da eben weiter. Da können wir höhere Preise für nehmen. Die Zielgruppe ist vielleicht spitzer. Wir sprachen gerade über sehr, sehr teure Arri-Objektive und einige Gründe. Und vielleicht geht man vielleicht eher diesen Weg und sagt, dann machen wir da eher weiter, weil da verdienen wir was. Und sie könnten natürlich auch in ein R, und das wird ja auch gemunkelt, dass vielleicht eine R7 kommen könnte. Man könnte ja auch in eine R-Kamera einen APS-C-Sensor einbauen. Und auch wenn man ein größeres Bajonett hat, natürlich ein APS-C-Objektiv da dran machen. Also bei Nikon zum Beispiel geht das ja gefühlt schon immer, dass du eben auch auf das APS-C-Format, auf das DX ist es dann, umschalten kannst. Und dann wird halt ein Crop gemacht von dem Sensor, wenn du eben ein Objektiv drauf hast, was nicht den kompletten Bildkreis abbildet. Und sowas ist natürlich auch gleich mit einem kleineren Sensor in einem R-Body, sag ich mal, möglich. Warum sollte man zwei Objektive fahren? Also ich halte das nicht für völlig aus der Luft gegriffen, dass M gestrichen wird. Ich würde da jetzt im Augenblick kein Geld drauf wetten, ehrlich gesagt.
Ja, und sie rechnen natürlich auch damit, dass mit der Zeit dann die Sensorausbeute für die Vollformatigen höher wird und damit die Preise da auch runtergehen können. Und dann landest du irgendwann auch möglicherweise mit Einsteiger-Vollformatigen in Bereichen, wo du vorher nur im APS-C warst und so. Also ich könnte mir das gut vorstellen, ja.
Holger bietet als Gegenvorschlag an, dass EF und EFS wegfallen und eben EFM und RF bleiben. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit, dass man sagt, Spiegel ganz weg, nur noch spiegellos. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil zum einen gibt es noch eine große Fanbase natürlich von Spiegelreflexkameras und zum anderen gibt es natürlich immer noch Dinge, wo die vielleicht auch von Vorteil sind. Also nimm mal nur die Akkulaufzeit für bestimmte Dinge zum Beispiel.
Ja, oder andererseits eben die sagt Holger jetzt
eine verzögerte Vorschau und so weiter.
Andererseits sagt Holger jetzt, wer will denn eine R in der Tasche mitnehmen?
Naja,
die sind ja nicht klein.
Ja, aber du könntest ja eine kleinere R bauen, wenn du einen kleineren Sensor reinbaust. Das Bajonett ist jetzt ja nicht die Größe vom Body. Also von daher. Ja, okay. Ich denke, dass sie da was machen könnten und ich glaube auch, dass sie kein Geld verschenken wollen. Und die werden schon sehr genau wissen, wie viel sie verkauft haben von den Stücken. Das weiß ich jetzt nicht, kenne keine Stückzahlen. Ha. Aber ich würde nicht drauf wetten, dass die M bleibt.
Gut, Andrea hat noch eine Frage zum Thema Rahmen um Bilder. Ich habe festgestellt, dass Rahmenbilder oft ganz anders bzw. irgendwie präsenter wirken lassen. Was ist aus eurer Sicht das Für und Wider von digitalen Rahmen? Also meinst du jetzt nicht digitale Bilderrahmen, ne, so Bildschirme, sondern zum Beispiel einfach ein 2 cm dicker weißer Balken um das Foto. Und gibt es eine Möglichkeit, solche Rahmen in Lightroom zum Beispiel mit dem Export zu generieren? Antwort auf die letzte Frage, ja, die gibt es. Da gibt es Plugins, die das können.
Ja, und das Druckmodul kann es.
Das Druckmodul kann es auch. Ich habe das auch mal früher tatsächlich mal eine Weile gemacht, weil es tatsächlich irgendwie, ja, es hat seine, was ums Bild drumherum vor sich geht, beeinflusst immer die Wahrnehmung vom Bild. Ist so? Und wenn du einen weißen Rahmen um ein Bild machst oder einen schwarzen Rahmen um das Bild, dann wirkt das Bild anders. Das ist ganz klar. Ich habe es dann aber irgendwann gelassen, warum habe ich es dann eigentlich gelassen?
Zu aufwendig.
Nee, nicht mal der Aufwand, sondern es ist dann irgendwann hat sich's auch ein Stück weit nach Platzverschwendung angefügt und nach einer Festlegung, die ich in dem Moment eigentlich auch nicht wollte. Ne? Du hast, du legst dich ja dann auf was fest und dieses Bild, sagen wir mal, du machst irgendwie ein Stück weit einen weißen Rahmen, also wie so ein Passepartout dann drumrum. Und das wird jetzt wieder in 10 verschiedenen Kontexten präsentiert. Dann passt es in manche rein und in manche nicht und bei manchen ist es zu viel Platz, der verloren geht und bei anderen
also das Problem
passt die Farbe nicht und was weiß ich.
Wenn das Bild von der Anbieterplattform wieder beschnitten wird im Thumbnail zum Beispiel. Also
dann
Twitter oder
ganz
sowas.
Komplett vergessen,
dann ist der Rahmen angeschnitten, dann hast du einen weißen Rand oben und unten oder so, dann passt nichts mehr zusammen. Also da fängt es dann an, tatsächlich zu nerven. Aber wenn man jetzt selber präsentiert, also wenn du jetzt die Bilder auf dem iPad präsentierst oder auf dem iPhone präsentierst oder sowas, Natürlich wird das eigentliche Bild dann kleiner, wenn du noch einen Rand außenrum hast. Auf der anderen Seite hast du aber zum Beispiel keinen Daumen im Weg. Das Bild stößt nicht direkt an den Bildschirmrand an, wo ja dann die Hardware sich abspielt, sondern das ist wie ein Passepartout in dem Bilderrahmen an der Wand. Du hast halt nicht die Tapete oder die Farbe von der Tapete irgendwie vor deinen Augen, sondern du hast halt, dein Auge hat ein bisschen Platz, das Bild zu untersuchen, ohne am Bildrand gleich rauszufallen und zu was anderem, von etwas anderem abgelenkt zu werden. Ich denke, das hat. Ich habe das übrigens früher auch gemacht und habe dann die Signatur in den Rahmen reingemacht, weil ich nicht wollte, dass die Signatur im Bild drin ist. Das kann sehr, sehr elegant aussehen, aber Chris, da bin ich bei dir, bei den Plattformen heutzutage mit den Thumbnails, das sieht dann einfach auch nicht mehr aus.
Also wenn ich ein Bild jetzt mal irgendwie an die Wand hänge, ausdrucke, je nach Bild will ich da ein Passepartout haben und das ist aber dann in der Umgebung, wo ich die Kontrolle habe, ne? Da ist das Bild und da bleibt das Bild und dann ändert sich die Tapete dahinter nicht, sondern das ist halt, wie es ist und dann ist das okay. Aber in dem Moment, wo ich es quasi in die Wildnis das Internet rauslasse, dann ja, passt das nicht mehr so.
Aber ganz. Ich denke, für lokal kann das funktionieren. Auch wenn du eine Diashow auf dem Fernseher startest oder so etwas, wenn du das Format kennst und weißt, wie das angezeigt wird, das kann schon so einen extra Touch nochmal haben. Wie gesagt, auch am Fernseher, wenn das Bild bis zum Rand geht, dann ist da halt dann der Rand vom Fernseher und dahinter Kabel, Boxen, was auch immer dann neben dem Fernseher sich abspielt. Und wenn du da einen Rand hast für das Auge des Betrachters, dann kann das hat schon Effekt, das hat einen ruhigen, edlen Effekt irgendwie auf jeden Fall. Kann ich unterstützen. Du kannst das mit Lightroom, mit Bordmitteln machen. Wenn du in das Druckmodul gehst, das schau dir mal an, da kannst du eben sagen, leg dir ein eigenes Template an, also muss ja nicht A4 sein, leg dir ein Template an mit Maßen, die halt deinem Seitenverhältnis von dem Bild entsprechen, also wenn in der Regel 3:2 hast oder 2:3, machst dir zwei Templates, eins für hoch, eins für quer. Ich glaube, eins reicht auch, denn du kannst bei Lightroom sagen, dass das Bild automatisch gedreht werden soll, wenn das Seitenverhältnis anders ist. Und dann sagst du eben, mach das Bild ein bisschen kleiner, du kannst die Ränder einstellen. Und diese Druckbilder wiederum kannst du dann als JPEG exportieren. Das geht. Mache ich häufig.
Christoph schreibt noch, Fernseher schneiden, manchmal auch den Rand ab. Das kann dann furchtbar aussehen.
Ja, wenn du Overscan hast, kann das wieder fürchterlich aussehen. Aber du musst deine Umgebung kennen, wo du es präsentierst. Und dann kann ein Rahmen sinnvoll sein.
Ja. Gut. Das waren eure Fragen für heute. Nächstes Mal mehr. Wir kämen jetzt zum Terminkalender. Hätten wir denn frische Termine? Aber wir haben bestehende Termine. Und auf happyshooting.de/Terminkalender findet ihr unseren Kalender und da drin sind dann so Sachen wie zum Beispiel die Fotoclub-Ausstellung in Velbert oder Offenbach Hauptbahnhof Sehnsucht Natur oder Shadowcatchers und so weiter. Ihr findet hier eine ganze Menge Termine, die auch tatsächlich noch ein bisschen ins Jahr hineinreichen, also bis Mitte März in diesem Fall. Und wenn ihr dann auf irgendeinen Termin klickt, das sind jetzt im Moment hauptsächlich virtuelle Ausstellungen, ne? Das aus guten Gründen und das ist auch gut so. Und ihr findet hier immer Links zur entsprechenden Webseite drunter. Solltet ihr einen eigenen Termin haben, dann geht auf happyshooting.de/Terminkalender und klickt auf den grünen Knopf und dort könnt ihr dann einen Termin eintragen mit Beginn, Anfang, Ende, Link zur Veranstaltung, vielleicht noch ein Kontakt von euch und dann taucht das hier bei uns auf und ja, das ist cool. Da ist übrigens der Rainer dahinter, der nimmt sich immer die Termine dann aus unserer Tabelle und trägt die quasi von Hand rüber in das entsprechende Kalendermodul. Das ist sagenhaft.
Sehr gut.
Ja, nun kommen wir zur Lupe.
Die genau, HS-Lupe. Gewinnerermittlung, Lupe-Aufgabe. Wir verlosen den Flexstrap Doppelpack von dem Joya Camera. Vielen Dank nochmal dafür.
Ich habe es getestet. Was du letztes Mal gut vorgestellt hast, ja.
Also ich habe es 2-3 Mal im Auto gehabt. Funktioniert immer noch. Also Boris-proofed sozusagen.
Wir haben 33 Bilder bekommen hier in den Happy Shooting Pool. Stimmt das? 33? Ah, 2 sind disqualifiziert. Hey, wir haben mal wieder Disqualifikation. Das ist der richtige Anlass, um dann auch kurz nochmal über die Regeln zu reden. Ja. Weil Wir qualifizieren die Bilder, wenn sie tatsächlich in dem Datumsrange, den wir angeben, gemacht wurden. Also Bilder aus der Schublade ziehen von vor 4 Jahren, weil man die mal irgendwie gemacht hat. Darum geht's hier nicht. Es geht darum, dass ihr euren Arsch hochkriegt und fotografiert, rausgeht, Bilder macht, mit dem nötigen Abstand und mit Maske natürlich, aber Bilder macht. Das Fotografieren kann man nicht einfach einstellen, sondern wenn ihr da Bock habt, was zu tun, dann nehmt das bitte zum Anlass, ein neues Bild zu machen. Und deshalb werden da manchmal Bilder rausgenommen. In diesem Fall 2 Stück tatsächlich, weil die beide nicht in dem entsprechenden Datumsrange gemacht worden sind.
Wobei man an dieser Stelle auch sagen muss, dass das in diesem Fall auch keine Absicht sein muss oder Schummelabsicht oder sowas, sondern viele machen bei der Aufgabe ja auch mit, wenn sie schon abgelaufen ist. Auch das dürft ihr gerne tun. Wenn ihr einfach Bock habt, Fotos zu machen und braucht eine Inspiration, schaut auf happyshooting.de/Aufgaben und da findet ihr reichlich Begriffe, zu denen ihr Fotos machen könnt. Ihr könnt die natürlich trotzdem noch hochladen und da einsortieren und dann findet man die wieder, wenn man eben nach diesem Tag mal sucht. Kann man durchaus machen. Alles gut.
Übrigens, ne, zu den Aufgaben. Also das ist hier bei uns im Blog und nur um euch mal eine Idee zu bekommen, wie viele Aufgaben das hier schon waren. Ich scroll hier mal so gemütlich durch.
Eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite.
Scrollt und es scrollt und es scrollt. Also ich
wir haben relativ früh angefangen damit, ne? 2006 haben wir tatsächlich angefangen, auch schon mit den Aufgaben, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, hier 2007, April, 2007. Also ich würde mal sagen Anfang 2007 oder so ging das los.
Super.
Und wenn da eine neue Aufgabe ist, dann steht da auch immer das Anfang und Endedatum dabei.
Ganz genau.
So happyshooting.de/Aufgaben, da findet ihr das Datum natürlich auch in den Shownotes zur entsprechenden Sendung, in der Beschreibung steht das auch und da könnt ihr dann tatsächlich dann gibt es auch keine Irrtümer. So, jetzt aber zu den Bildern. Wir haben hier auf Flickr, da sind es noch die 33, weil Flickr das nicht raussortiert, aber 2 davon sind bei uns nicht in der engeren Auswahl. Und da sind hübsche Bilder gekommen zur Lupe.
Ja, viele Lupen. Klassische Lupenbilder.
Warum
dabei.
Viele Lupen?
Ganz klassische Lupenbilder.
Tja.
Ja.
Wir würfeln mal.
Wir würfeln. Ich fange diesmal an.
31 darfst du.
Ich habe 49.
Das ist zu viel, Boris. 41.
Fast. 88.
92.
52.
24.
Treffer. 24.
24. Ah. 24. Moment, ich finde es hier mal kurz. Sekunde.
24. Piletmetermann.
Piletmetermann. Blick in die Vergangenheit. Piletmetermann. Ja, was haben wir? Wir haben, ein TTV-Bild. Weißt du, was ein TTV-Bild ist?
Ein Through the Viewfinder.
Genau, eine zweiäugige Kamera, in die man ja typischerweise von oben reinguckt. Und genau das macht das Bild. Es schaut von oben in eine zweiäugige Kamera rein. Und innen wird das Bild dann quasi um 90 Grad gespiegelt und schaut dann vorne wieder raus. Und zwar in diesem Fall auf eine Spiegelreflexkamera.
Die schaut zurück.
Und da sind mehrere Lupen im Spiel hier. Und zwar natürlich die Bilder, also die Linsen, ne, vorne, das sind ja Lupen.
Das Objektiv, ja.
Ja. Dann ist ganz oft noch unter der Mattscheibe, ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist, bei dieser Kamera, könnte eine Rollerflex sein, weiß ich jetzt nicht, aber ist manchmal noch unter der Mattscheibe noch so eine Fresnel-Lupe, Linsenlupe drunter. Das hast du bei Großformat zum Beispiel, dann wird das Bild heller, da wird dann zwar nicht groß vergrößert, aber es wird heller und gleichmäßiger ausgeleuchtet.
Ach, guck.
Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht, aber könnte zumindest sein. Also, Lupen, ja. Der Piletmetermann. Piled ist das.
Piled.
Das ist Englisch. Piletmetermann hat hiermit gewonnen. Und zwar die großen grünen Gummistrappen, die hier auf dem Bildschirm immer so durchsichtig aussehen.
Stimmt, weil sie grün sind.
Nee, heute geht's. Halt nochmal hoch.
Noch
halt nochmal hoch. Ah, so ein bisschen.
Naja, so ein bisschen, genau. Also so die sind am Original sind die nicht transparent, sondern solide, grüne Gummistrappen zur Befestigung von Dingen im Auto, auf dem Fahrrad, Moped etc. pp.
Ja.
Genau. Ja, Pilot Meterman, Pilot Metermann, schickt mir mal bitte eine E-Mail an boris@happyshooting.de oder an info@happyshooting.de mit einer Anschrift von dir, wo ich dir diese Flex-Straps hinschicken darf. Du hast gewonnen.
Die Flex-Straps.
Ja, das Bild ist aber insgesamt ist eigentlich schön aufgeräumt, ne? Weil dadurch, dass ja von oben die Kamera fotografiert wird in den Sucher rein, ist ein Schachtsucher von oben rein, mhm. ist halt die Umgebung sehr aufgeräumt. Es wird halt der Tisch oder Platz gewesen sein. Tisch mit Tischdecke sieht man ja hier, wo das draufsteht. Und damit hast du, Stichwort Rahmen, ne? Hast halt hier jetzt den schwarzen Rahmen um das Bild herum, genau. Nämlich den Schachtsucher. Und genau. Das, was sich da drin abspielt, das sieht man halt eben wieder im Sucher aus der Perspektive der Kamera, die auch ungewöhnlich ist, weil das halt eine sehr, sehr tiefe Perspektive ist, eben auf Tischhöhe. Mhm. Und im Hintergrund sieht man eben noch diese Treppe, die da hochführt, den Raum, die sehr ordentlich angestellten Stühle. Also das Ganze wirkt sehr komponiert, sehr aufgeräumt. Gefällt mir ganz gut.
Ich muss gerade überlegen, wem habe ich denn, ich habe mal, wer war denn das? Auf dem Klostergeister-Workshop ist mal jemand auf mich zugekommen und meinte, er sei so ein bisschen in einer Schaffenskrise, was er denn tun könnte. Dann habe ich ihm TTV-Fotografie verordnet.
Okay.
Also hier, nimm dir so eine zweilinsige und schieß einfach mal hier bitte schön für eine Stunde nur durch diesen Sucher durch.
Ja.
Und der war erstmal sehr irritiert. Was der Scheiß denn soll und so.
Genau,
nee, so hat willst, es nicht
mich,
gesagt,
willst mich aber verarschen,
so
ne?
So hat sich's angefühlt und kam dann am nächsten Tag und meinte, das hat viel verändert, das war geil.
Ja, du siehst das plötzlich anders, was. Weil du jetzt zweimal guckst. Ja,
du schaust guckst. Die Welt anders an, genau.
Ja. Ist tatsächlich genau. So.
Schön. Wir haben auch noch andere tolle Bilder. Lass mal kurz ein bisschen durchgucken.
Also, hier. Es sind natürlich klassische Lupenbilder dabei, also durch die,
aber eben mit dem auch, Auge durch die Lupe wie das gucken. Hier.
Ja. Tropfen.
Die Nasslupe, ne? Also ein Tropfen hat der Ike hier gemacht. Das hier ist disqualifiziert, das zeigen wir nicht. Wolfgang hat eine Schneekugel, also hat eine Glaskugel im Schnee und hat da natürlich.
Eine Schneekugel, das wäre es jetzt gewesen. Ne?
Das wäre eine Schneekugel,
genau. Eine Eiskugel extra geformt.
Genau.
Mit Hund halt, ne? Im Hintergrund. Ja, dann der Klassiker, ne? Großes Auge, ne? Kennt man aus diversen Filmen, gerne ja. genommen.
Sehr schön. Oh, ein Objektiv als Lupe. Der Kai schaut durch einen roten Stockobjektiv durch. Oder? Hat er hier eine? Nee, er hat eine Lupe vor einem
Objektiv. Das ist eine Lupe, gestaut. Ne? Das
naja, ist, aber das ist ein Objektiv hinter der Lupe. Das hat er zusammengebunden irgendwie. Okay. Ist schwer zu sehen, weil das Bild gefühlt 90 Grad gedreht gehört.
Aber asphärische okay. Lupe sechsmal und dann noch ein Objektiv davor. Das ist bestimmt genau. Hier noch so ein Minolta-Objektiv oder so.
Eine Lupe, die ein Drehrad an einer Kamera vergrößert, wo man die Lupe gar nicht mehr sieht, sondern die verschwindet. Aber
das ist auch interessant. Das Drehrad wirkt dann sehr groß und scharf und
ja, klar,
man fragt so ein bisschen, was sehe ich da eigentlich gerade?
Es wirkt nicht nur so, es ist so.
Ja, aber das war es eben auch mal rund. Das sieht so aus, als ob das ja, so
gehört. Aber auch hier der Klassiker, wohin fokussierst du? Du fokussierst eben auf das, was in der Lupe scharf ist und dann genau. Wird der Rest drumherum unscharf. Mhm. Hier Lupenbild von einem Bildschirm.
Monitor.
Da sehen wir einen lauter RGB-Streifchen. Tja, das Ganze mal auf den Sensor, ne? Diese Diffraktionseffekte, die du siehst, wenn du so einen Sensor anleuchtest, direkt nackten Sensor, dann kriegst du ja ist ja quasi so ein Diffraktionsgitter, dann kriegst du da so rote, grüne, blaue Streifen. Aha. Das Jesuskind unter der Lupe. Interessant. Oder ist das eine Schneekugel? Kann ich gar nicht genau sehen hier. Das
könnte auch eine kleine Krippe, so eine Handschnitzerei oder sowas sein. Mhm.
Wo ist hier die Lupe?
Die Lupe. Das sieht aber auch ein bisschen schräg.
Na, das Glas bricht das Licht irgendwie, aber Lupe sehe ich da nicht. Hier ist Lupe, hier ist ein Objektiv als Lupe oder ein Teil von einem Objektiv als Lupe. Eine Lupe als Lupe. Ah, interessant, eine Lupe als Lupe. Ein gefülltes Glas als Lupe. Das ist ein schönes Selbstporträt. Von Andres Foto.
Auch wieder das große Auge natürlich, ne? Durch die Lupe. Das
große Auge, was durch die Lupe schaut und auf der anderen Seite, was ist das, eine Briefmarke?
Sieht so aus.
Ich habe auch mal Briefmarken gesammelt, bis ich 8 war oder so.
Ja, aber ich hatte nur diese ganz einfachen Briefmarken, die man auch so bei der Post kriegen konnte.
Genau. Also tolles Zeug. Wir freuen uns und sagen danke fürs Teilnehmen. Und es läuft noch eine aktuelle Aufgabe. Die läuft noch, das müsste die Objektivaufgabe sein. Hier nochmal kurz auf happyshooting.de/Aufgaben gucken. Objektivaufgabe vom 7.1. bis zum 21.1.
Genau. Ist ja gerade die erste, in der ersten Woche sind wir gerade, ganz genau.
Genau. Da, ne, das alle einfach hier nachgucken, dann weiß man das auch.
Genau, so sieht's aus. Ja, schön. Achso, ja. Gewinner. Shit, jetzt habe ich irgendwie Mist.
Shit, was ist
los? Mach ruhig weiter.
Was hast du?
Alles gut,
hast einfach weitermachen.
Alles gut.
Okay, dann mache ich jetzt weiter. Wir sind durch. Ich kann nicht weitermachen. Die Sendung ist am Endanschlag angekommen. Der Endschalter.
Kacke. Was denn jetzt? Einfach weitermachen.
Ich kann nicht weitermachen.
Einfach gar nicht ignorieren.
Ich habe nichts zum Weitermachen. Das Material ist alle.
Wir haben aber noch was.
Du hast doch noch was ausgegraben.
Genau, wir haben noch einen. Hast du ja schon Danke gesagt? Sag mal ordentlich Danke jetzt hier, komm.
Sag dem Onkel Danke.
Sag Danke, Chris.
Danke.
Er meint das gar nicht so. Also, er meint das schon so, aber nicht. Ist auch egal. Wir haben noch ein One More Thing, nämlich von Jürgen. Der hat gesagt, hallo ihr beiden, neulich fand ich ein kleines Quiz in Querfeld ein. Oder auf Querfeld ein. Das erinnert mich an das gute Kamerarätsel bei Happy Shooting. Und da geht's auf Querfeld ein, das schreibt sich mit KW. Ja. Zum Quiz Kameraklang.
Bekanntes Blog.
Und da weisen wir natürlich gerne drauf hin,
Videos, Jürgen. Videos und Zeug, ja.
Ganz genau. Jürgen, danke für den Link, da gucken wir hin. Was ihr da tun könnt, ist, ihr könnt euch den Sound einer Kamera anhören und dann mit einer Multiple-Choice-Antwort wählen, welche Kamera glaubt ihr, dass das war?
Warte mal, ich muss das mal hier kurz eins abfahren.
Willst du mal eins versuchen?
Machen wir. Welche Kamera war das? Nochmal?
Relativ langer Spannweg. Das ist schon
war
mal
die Pentagon 6, ganz klar.
Ja,
100% die Pentagon 6.
Also zur Auswahl war.
Richtig.
Na? Sag kurz, was zur Auswahl war für die Audio.
Pentagon 6, Holger 120S und eine Polaroid SX70.
Genau. Also es war nicht so klapperig wie eine Holger und es war natürlich auch keine Polaroid.
Die hätte nämlich
gemacht. Ganz genau.
So. Ja, da könnt ihr hingehen, könnt euer Kamerawissen testen. Das ist fast so schön wie unsere Sound. Rätsel, unsere Kamerageräusche. Ja,
mit Quiz tatsächlich. Da kann man sich dann direkt testen an der Stelle.
Und am Schluss kriegt man dann eine von denen geschenkt, oder? Oder auch nicht?
Glaube ich nicht.
Egal, wir sind am Ende, wie immer, an dieser Stelle. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt, 3, 2, 1, Happy Shooting.